Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. In dieser Folge sprechen wir mit der Autorin und Zeichnerin Olivia Vivek, von der ihr vielleicht das Zombie-Comic Endzeit kennt, das sogar verfilmt wurde. Außerdem arbeitet sie für den Verlag Tokyo Pop, bei dem auch ihre Manga-Adaption von Bibi Blocksberg erscheint. Hallo Olivia.
Hallöchen.
Wie geht's dir denn in dieser Zeit hier gerade?
Also jetzt haben seit einer Woche die Schulen und Kindergärten ja bei uns wieder offen oder eigentlich deutschlandweit. Und obwohl ich das auch kritisch sehe, also haben wir die Kinder jetzt trotzdem hingeschickt, weil momentan in Weimar das Infektionsgeschehen auch einigermaßen überschaubar ist. Und nachdem wir jetzt die Kids irgendwie seit Mitte Dezember zu Hause hatten und ja auch wirklich krass Kontakte reduziert haben, fühlt sich das jetzt das erste Mal wieder so an, als ob ich ein Stück von meinem Leben zurückgekriegt hätte. Also es ist schon doch eine echt krass herausfordernde Zeit gewesen, die ja auch so nicht gedacht ist, weil manche immer so hämisch sind. Ja, jetzt müssen sich die Eltern mal selber um ihre Kinder kümmern, so wie es sein soll. Ne? Wo ich dann denke, ja Leute, es gibt aber eine Schulpflicht und ein Recht auf Kindergartenplatz. Das gibt es ja nicht so umsonst. Und ja, also dass das halt schon extrem schwer war, irgendwie so diese Zeit, also auch im ersten Lockdown, also dann irgendwie trotzdem weiter produktiv sein zu wollen und auch zu müssen und aber eigentlich alle 30 Sekunden unterbrochen zu werden.
Und du bist mit zwei Kindern zu Hause?
Genau.
Wie funktioniert denn dieses Homeschooling bei euch? Also stelle ich mir ja wahnsinnig anstrengend vor.
Ja, also ich meine, er ist jetzt in der zweiten Klasse, der Große. Also das ist natürlich, wo man selber noch mitkommt, gerade was da an Stoff vermittelt wird. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Aber also es ist halt total abhängig davon, was man für Lehrer oder was man für Schulen erwischt hat. Also an unserer Schule ist eigentlich extrem wenig passiert. Also es ist so ein bisschen, als ob die Pandemie, also wenn die 1985 stattgefunden hätte, hätte das bei uns genauso ausgesehen. Also es wären halt Aufgabenblätter rumgeschickt und einmal die Woche, und aber die sind im Prinzip auch nie kontrolliert worden, was natürlich so ein großes Motivationsproblem war dann auch. So im zweiten Lockdown haben sie dann irgendwie in Thüringen die Schulcloud eingeführt, die ständig zusammenbricht, wo man immerhin ab und zu mal was hochladen konnte und die Lehrerin dann irgendwie ein, zwei Sätze dazu geschrieben hat. Das ist ja schon mal irgendwie ein Fortschritt. Und ab und zu, also einmal die Woche, gab es auch so eine Dreiviertelstunde Videokonferenz. Aber es ist im Prinzip keine Beschulung, die da stattgefunden hat. Also das habe ich mein Freund quasi haben das zusammen selber alles gemacht. Und ja, ich bin da nicht so scharf drauf auf diesen Job, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ja auch nicht dein Job, ne? Dein Job ist was ganz anderes. Wie hast du da irgendwie neue Ideen, neue Ansätze gefunden, wie du trotzdem deinen eigentlichen Job, kreativ zu sein, Dinge zu schreiben, Dinge vielleicht auch zu zeichnen, wie du das trotzdem hinkriegst oder wie du dich dann motivierst? Ich meine, wenn du halt schon tagsüber quasi den Lehrjob übernimmst, dann hat man ja am Abend in der Regel oder halt davor, in der Früh oder wann auch immer dazwischen, jetzt auch nicht wahrscheinlich noch so krass viel Energie wie sonst.
Total.
Wie kriegst du das hin?
Ja, also das Energieding ist ein totales Thema. Ich finde es jetzt ganz witzig, also es war im ersten Lockdown auch schon so, dass im Prinzip, sobald die Schulen und die Kita wieder aufgemacht haben, vergesse ich eigentlich die Zeit während des Lockdowns und wie man das gemacht hat, obwohl es ja eigentlich gerade noch direkt frisch ist. Aber irgendwie glaube ich schon, dass das so die Funktion hat, dass das Gehirn solche Sachen dann versucht zu vergessen, also wie anstrengend das eigentlich war, ne? Und daran merke ich, dass es irgendwie eigentlich nicht geht. Also ich meine, oder man könnte sagen, es ist unzumutbar, obwohl wir natürlich, muss man ja auch immer sagen, super privilegiert sind und eine schöne Wohnung haben und sogar einen kleinen Garten dabei, ne? Also bei uns, das könnte auch ganz anders aussehen. Aber ich habe es vor allen Dingen gemerkt, also mit diesen kreativen Arbeiten ist es halt ganz schön krass. Also, weil ich kann natürlich E-Mails beantworten, wenn mir irgendwie Mika sein neu gebautes Lego parallel zeigen will. dann kann ich schon irgendwie Dinge beantworten oder so und funktionieren. Aber wenn ich mich wirklich hinsetzen muss und irgendwas mir ausdenken soll oder ja, man halt einfach kreativ sein muss, das habe ich echt also super schwer gefunden und teilweise schon gedacht, dass ich es gar nicht mehr kann oder so. Und jetzt aber gemerkt in der Woche, oh krass, ja, es liegt daran, dass ich einfach keine Zeit hatte. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ey, ich funktioniere wieder. Juhu.
Ja, naja, Kreativität kann man halt nicht so abrufen oder forcieren, wie eben, weiß ich nicht, so einen typischen 9-to-5 oder 9-to-6-Job, wo man irgendwie in Excel irgendwelche Zahlen einträgt oder irgendwelche anderen Sachen macht. Das geht halt nicht so einfach
Ja.
und das wird dann halt doch relativ schnell deutlich. Wie ist es denn? Es gibt ja ganz viele Leute oder einige Leute, gerade in der Kreativbranche, die dann daraus jetzt wieder versuchen, das Ganze als Möglichkeit zu sehen, so, die sagen, da eröffnen sich plötzlich völlig neue Themen, die ich vorher gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, oder, also es gibt ja auch ganz viele Corona-Comics, die jetzt entstanden sind. Ist das was für dich, oder sagst du, nee, ich will mich jetzt nicht auch noch damit beschäftigen, während meiner kreativen, in meinem kreativen Bereich?
Na, ich fand es schon spannend, was so entstanden ist, auch was der Comic-Salon Erlangen mit dem, wie ist das, Nachrichten aus dem Homeoffice oder? Keine
Ja,
Ahnung.
irgendwie so.
Irgendwie so in die Richtung, einfach wie jeder so eine kurze Anekdote erzählt hat, wie es gerade bei ihm so läuft oder bei ihr läuft. Und ich fand es irgendwie, also es ist ja wie so ein riesiges gesellschaftliches Experiment gerade, ne? Und auch ein sehr frustrierendes Experiment. Also was ich so Anfang 2020 noch nicht so erwartet, also dass man auch so frustriert ist irgendwie von den anderen Menschen. Aber ich finde, man hat halt gesehen, welche Dinge für das Land oder wie auch immer für die Entscheider nicht so wichtig sind. Und das sind halt Kinder, Alte und Kultur. Und also es ist zum Beispiel, ja, ich verstehe, dass ganz viele ganz doll geschimpft haben, dass jetzt die Schulen wieder aufmachen. Und ich verstehe das auch und unterstütze das teilweise auch, diese Kritik. Aber letztendlich, wir hören seit einem Jahr kaum jemanden rumheulen, macht die Büros zu, um Gottes Willen, macht die Büros zu. Und ich denke immer so, ja, die Kinder, die haben jetzt ihren Teil geleistet irgendwie. Ihre Freunde nicht sehen zu dürfen, ewig und so, also keine Nachmittagsbeschäftigung und Hobbys eingeschränkt und so weiter, ne? Und aber dass man da halt relativ schnell zu sehr harten Mitteln gegriffen hat, die ich ja auch, wie gesagt, durchaus unterstütze. Und an anderer Stelle könnte ich jetzt wahrscheinlich gerade noch nach Südafrika fliegen, wenn ich Bock hätte oder ja, und das finde ich, das ist halt so schwer auszuhalten irgendwie. So diese, ja, dass es da keinen Kompromiss irgendwie geben kann.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr einseitig und all work and no play makes Jack a dull boy, würde ich mal sagen.
Ja,
Also es ist schon,
genau.
ne, also vor allem wenn es dann im Winter nicht viel im Sommer oder letztes Jahr im Sommer so oder im Herbst auch noch, konnte man ja zumindest dann viel draußen machen mit den Kindern und oft waren die Spielplätze zumindest irgendwie noch teilweise geöffnet oder man kann auf die Wiese gehen oder sonst irgendwas. Aber wenn es dann im
Genau.
Winter einfach auch oft scheiß Wetter ist und auch jetzt nicht so zum Beispiel ist, dass man irgendwie Schlitten fahren kann oder so, dann ist das natürlich auch auf Dauer echt anstrengend und da ist es natürlich auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum manche Sachen dann öfter geöffnet werden und manche nicht. Und wenn dann auch noch die Bundesländer unterschiedliche Regelungen haben. Hier in Berlin zum Beispiel haben ja zum Beispiel die Buchhandlungen die ganze Zeit offen gehabt, während in anderen Bundesländern das überhaupt nicht denkbar war.
Ja,
Und
bei
da
uns war
machen.
das auf keinen Fall so. Also man konnte,
Ja.
glaube ich, abholen, konnte man irgendwas, aber auf keinen Fall eine Buchhandlung betreten.
Ja. Und das ist halt dann schon, da fragt man sich, wieso geht es dort und hier nicht und warum, da kann man halt auch schwer auch irgendwie mit gewissen nachvollziehbaren Sachen argumentieren. Und ja, die Politik hat da sich schon sehr stark auf so ein wirtschaftliches Ding draufgestoßen. Das ist natürlich für die Kreativarbeit, die ja auch Arbeit ist und die ja durchaus auch wichtig ist, nicht nur als wirtschaftliches Produkt, sondern eben halt auch gesellschaftlichen enormen Stellenwert hat. Da merkt man halt jetzt erstmal, wie viel das wert ist. Also, und wie wichtig das ist. Und das ist so ein bisschen, Das ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass da hat man vielleicht auch ein bisschen was, hoffentlich haben die Leute auch ein bisschen drauf was gelernt, zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen, die wir hoffentlich gelernt haben. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass wenn wir irgendwelche Horrorfilme gucken und dann immer sagen, wie dumm die Leute reagieren, gerade in der Masse, und dass da überhaupt keiner vernünftig ist, und wie schnell irgendwelche Viren sich vertreiben, ausbreiten, dann wissen wir jetzt, dass es halt durchaus realistisch ist.
Ja. Ich fand auch immer irgendwie, ich weiß nicht, welcher Film das war, ob das Independence Day war oder irgendwas. Da gibt es am Anfang, taucht dieses Raumschiff über der Stadt auf und dann gibt es irgendwie so eine Gruppe von auch so ESO-Leuten, die dann auf dieses höchste Gebäude der Stadt geht, um die Aliens zu begrüßen irgendwie und die da irgendwie so ein Happening draus machen, wo halt irgendwie jeder normale Mensch sagen würde, um Gottes Willen, ihr wisst doch überhaupt nicht, was die mit euch machen werden. Und dann im nächsten Moment werden sie natürlich alle totgelasert. Und das, daran musste ich so denken. Also so dieses, dass man sich so bereitwillig so einer Gefahr aussetzt und alle Warnungen so in den Wind schießt. Ja. Man muss sich irgendwie immer an diese Szene denken.
Ja.
Ja, da ist irgendwie wahnsinnig viel Glaube und Hoffnung im Spiel irgendwie, ne?
Ja. Und das, du hast ja auch selber Erfahrung mit solchen Szenarien, denn du hast ja sowohl einen Comic als auch dann ein Drehbuch für einen Film zu einem Zombie-Film quasi gemacht. Also du bist da ja gar nicht so weit weg, denn du mit Endzeit hast du ja mehr oder weniger das Genre bedient. Aber wahrscheinlich hattest du damals noch nicht so im Kopf, dass die Leute wirklich so drauf sind. Oder hattest du überlegt, wie das Virus, dieses Zombie-Virus oder das Virus, was in Endzeit quasi dann um sich schlägt, wie das wirklich passiert ist?
Ja, ich habe ja im Nachhinein habe ich drei Kreuze gemacht, echt, weil ich eine Fassung hatte oder zumindest an einem Punkt irgendwie in der Entwicklung der Geschichte war, dass der Auslöser tatsächlich ein fehlgeleiteter oder gepanschter Impfstoff war.
Oh
Und da habe ich
Gott.
gedacht, oh Gott, das Wellen, oh Mann, wenn das jetzt, ich weiß nicht, ich hätte, weiß ich nicht, nicht mehr in den Spiegel gucken können, weil die Idee kam irgendwie damals 2008, irgendwie mit der Schweinegrippe gab es ja auch irgendwie einen Impfstoff und es gab halt so Diskussionen, dass da irgendwelche Mittel rein gemacht wurden, die das irgendwie strecken oder whatever, da gab es halt so eine Diskussion und ich dachte, ach, das ist doch interessant, das könnte doch ein Auslöser für so eine Zombie-Apokalypse sein, irgendwie. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesem Pfad damals nicht gefolgt bin und dass es so jetzt nicht in der Geschichte verankert ist.
Ja.
Aber ja, also ich hab mich vorher nicht so mit irgendwelchen Pandemie-Möglichkeiten und Abläufen auseinandergesetzt. Ich weiß, dass ich damals, als ich noch so relativ früh in der Entwicklung vom Comic war, so ein bisschen Broschüren vom Deutschen Katastrophenschutz gelesen habe, die ja jedem zugänglich sind und das total verstörend fand. Also ja, also ich meine, das sind Sachen, die jetzt in der Pandemie halt wieder aufgekommen sind, dass man halt für 2 Wochen eigentlich Lebensmittel im Haus haben soll. Ne? Und das sind Sachen, die sind einfach gesetzt, ja. Und eben, was auch passiert, wenn eben kein Strom mehr da ist und wie schnell eigentlich dieses ganze System zusammenbricht. Ich war da damals auch irgendwie bei den Stadtwerken, weil ich dachte, naja, ich höre mir das jetzt mal von einem an, der sich da vielleicht ein bisschen auskennt, was denn passiert, wenn man 2 Jahre keinen Strom mehr hat oder was. Und der mich dann da auch so ein bisschen aufgeklärt hat, dass im Prinzip 2 Wochen schon reichen, um das System so nachhaltig zu schädigen, also dass es ganz schwer ist, überhaupt wieder zurück zur Zivilisation zu kommen.
Das.
Und ja, also das war mir auch nicht so klar, aber ja, also da sind einfach so Bilder bei mir im Kopf gekommen, die ich hatte, die jetzt halt vielleicht so ein bisschen aktualisiert wurden durch so eine tatsächliche Pandemie, aber sonst würde ich nicht sagen, dass ich da irgendwie was vorhergesehen habe oder um Gottes Willen. Also das ist ja es ist ja ein Horrorgenre und das ist, bedeutet für mich auch immer, dass es mit Spaß verbunden ist.
Ja, okay. In der Story selber ist ja dann auch gar nicht mehr so stark drin, wie es dazu gekommen ist, sondern die findet ja in einer Welt statt, wo die schon eine Weile stattgefunden hat, so. Also es geht ja gar nicht mehr darum, dass sich wie und dass sich das verbreitet, sondern wie die Figuren damit klarkommen und was wie sie in der Welt irgendwie damit umgehen. Und die Sache an sich, so ist es ja bei allen guten Zombie-Geschichten eigentlich, dass es gar nicht so sehr um die Zombies geht, so, weil diese Angst vor diesem, vor dieser vermeintlichen Horrorsache ist ja, das ist ja ein alter Hut mittlerweile. Also die kommt ja so aus den 60er, 70er Jahren. Das war ja die erste Auseinandersetzung im Genre mit dem Thema Tod und Sterblichkeit und wie dann auch so ein bisschen mit natürlich Mystik und so weiter. Aber mittlerweile ist es ja eigentlich so, dass das immer, dass es eigentlich in den guten Zombie-Geschichten eher nur so als Setting genutzt wird, mit dem man so ein bisschen spielen kann, was einem so ein bisschen andere Dinge zulässt und auch ein bisschen so Handlungsmotor ist. Aber die eigentliche Story ist ja fast eine andere, denn die Hauptfiguren, die da drin vorkommen, die könnten diese Geschichte ja auch ohne irgendwelche Zombies und Viren verbringen, nur machen sie es halt nicht, weil der Auslöser dafür nicht da ist. Aber die Geschichte, die du da erzählst, steht ja so ein bisschen für sich. Wenn ich das jetzt so, also so habe ich es zumindest empfunden.
Ja, genau. Also, du hast, glaube ich, gesagt, Handlungsmotor oder so. Also, sehe ich die Zombies auch. Also, das ist, man sagt auch immer Katalysator oder dass du natürlich im Idealfall eine Geschichte haben solltest, die auch ohne die Zombies ist. Oder zumindest, dass sich da zwei Figuren aneinander abarbeiten oder eben mehr Figuren. Und dass das auch ohne die Katastrophe irgendwie erzählenswert ist. Aber ich finde halt, dass die Zombies sind halt ein super Mittel, um Dinge zu beschleunigen und eben auch so, wie jetzt in meinem Fall, so eine passive Hauptfigur auch einfach ins Rennen zu bringen oder dazu zu bringen, Entscheidungen zu treffen. Genau, also ich finde, dass der Zombie echt eine super Figur ist, um ganz viel anzustoßen, ja.
Wir werden auf jeden Fall noch mehr über Endzeit reden. Das ist ja wahnsinnig spannend. Natürlich auch, weil es verfilmt wurde. Und du hast ja auch das Drehbuch dafür geschrieben und so. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Wie bist du denn eigentlich zu dem ganzen Kram gekommen, den du heute so machst? Wie hat das angefangen?
Einmal mit dem Finger geschnippt.
Ja.
Ja, also meine Eltern erzählen immer, dass ich, als ich noch ziemlich klein war, also halt immer total viel gezeichnet habe schon und dass ich aber eigentlich noch zu klein war, um auf Stühlen zu sitzen und dass sie dann immer ganz viele Kissen stapeln mussten, damit ich überhaupt auf dem Stuhl sitzen konnte und zeichnen konnte. Und dachte ich immer, ja, das ist irgendwie so ein ganz schönes Bild irgendwie, so dass man so besessen ist vom Zeichnen oder dass es eben sein muss, egal unter welchen Umständen und Bedingungen. Und ja, also ich habe immer gezeichnet und bin dann auch, also glaube ich, als Grundschülerin schon zu so einer künstlerischen Abendschule gegangen, nannte sich das damals. Da gab es so Kinderkurse. Das war halt ganz cool. Das sind so eigentlich richtige Künstler gewesen, die ganz andere Sachen gemacht haben, aber eben zum Geld verdienen und vielleicht auch, weil es ihnen Spaß gemacht hat, so Kurse für gegeben haben und so. Und ja, also ich glaube, so ein großer Erweckungsmoment bei mir war tatsächlich der Manga-Boom. Also ich habe vorher, habe ich schon auch Comics gelesen, so lustiges Taschenbuch und so ein bisschen in die Ecke. Und ich glaube aber, wenn es die Mangas nicht gegeben hätte, wäre ich vielleicht heute gar nicht mehr so im Comic-Bereich aktiv. Und habe aber eben so durch die Mangas kam dieses horizontale Erzählen, wo ja jetzt irgendwie immer Netflix und was weiß ich für gepriesen wird, dass die das irgendwie so groß gemacht hätten, ja, dass einfach die Dinge nicht zurück zum Status quo zurückkehren, ne, am Ende in der Geschichte. Also ich hatte zum Beispiel irgendwie ein lustiges Taschenbuch, wo sich Dagobert Duck verliebt hat in irgendeine Ische. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwie Archäologin war oder so. Und ich fand die ziemlich cool. Und irgendwie habe ich die gleich geschippt, die zwei. Und naja, aber am Ende muss dann natürlich wieder irgendwas passieren, dass es alles wieder auf null
Resettet,
zurückgeht. Ja, und ich glaube, das hat mich ziemlich frustriert beim Lesen. Und mit den Mangas kam das dann eben anders. Also, dass man Figuren hatte, die auch älter wurden. Also, ich meine, zum Beispiel jetzt Sailor Moon war natürlich so Ende der 90er, kam das auf und hat mich total in den Bann gezogen. Und dass eben Dinge, die ihr passieren, nicht folgenlos bleiben. Und was ich eben auch gut fand, ist, dass man nicht sicher sein kann, wie hart oder wie soft so eine Geschichte auch ist. Und ich weiß dann, glaube ich, als ich so 12 war, hatte ich einen Manga gelesen, den ich vielleicht jetzt gar nicht mehr so 100% unterstützen würde, weil ich finde, dass der auch so ein bisschen problematisch ist. Aber eben in dem Alter, wo ich den gelesen habe, war das echt nochmal so ähnlich wie den ersten Manga zu lesen. Und dann hatte ich viele gelesen und dann kam halt Narutaru, nannte sich das. Das ist auch so ein Manga, der bei Egmont irgendwie rausgekommen ist und gar nicht erfolgreich war, aber mir irgendwie voll den Kick gegeben hat. Und da war es so. Das war so krass unberechenbar, die Geschichte. Also es fängt an wie so eine Feriengeschichte von so einem Mädchen, das auf so eine Insel zu ihren Großeltern fährt und irgendwie dann auf so merkwürdige Wesen stößt, mit denen sie dann so verlinkt ist, also wo sie die Emotionen spüren kann. Und also wie gesagt, so eine ganz handelsübliche, ja, Kindermanga vielleicht. Und das Ding ist halt so krass eskaliert, dass dann halt in den folgenden Bänden einfach so harte Sachen passiert sind, dass zum Beispiel in Frankreich die Veröffentlichung eingestellt haben, weil die hatten
Okay.
das Ding gekauft. Die hatten das Ding gekauft und eben die ersten drei Bände veröffentlicht und eben wussten noch nicht, wie es in Japan weitergeht, also was da eben noch inhaltlich kommen wird. Und irgendwann kam dann Band 6 in Japan raus und der ist halt so jenseits von allem, was irgendwie Gewalt und Horror und also psychische Abgründe und oh mein Gott. Und ja, also und diese Eskalation hat mich, glaube ich, auch total fasziniert. Also, dass irgendwas so tut, als ob und dann einfach irgendwie sich so verändern kann, ja. Und das kannte ich natürlich so von den westlichen Comics nicht.
Das heißt, du hast dann auch gar keine westlichen Comics großartig gelesen später?
Also in der Zeit habe ich, glaube ich, sehr wenig westliche Comics gelesen. Das kam dann erst wieder so mit dem Studium, dass ich mich eigentlich versöhnt habe, wieder so ein bisschen mit dem westlichen Stil. Also ich habe eben angefangen zu studieren und hatte eigentlich immer noch so in meinem Hinterkopf den Plan, ja, ich werde Manga-Zeichnerin. Und es war lange so als Teenager eigentlich der absolute Plan A. Dann habe ich dann eben im Studium andere Studenten kennengelernt, die eben wo ganz anders herkamen, stilistisch. Und da bin ich dann irgendwie mit dem westlichen Stil wieder so auch, habe ich mich angefreundet oder habe eben da auch einen Weg gesucht, bei mir meinen eigenen Stil vielleicht wieder ein Stück weg vom Manga zu bringen und eher zu mischen mit den westlichen Traditionen. Und genau, und das ist eigentlich so ein Prozess, der sich bis heute immer noch so fortsetzt, dass ich immer noch so schwanke, wie viel Manga willst du eigentlich sein oder wie viel klassischer Comic und ja, das kann ich nicht immer also nicht immer mit der gleichen Antwort beantworten. Ich wollte damals unbedingt immer für die Daisuki, das war ja so dieses Manga-Magazin, so nach japanischem Vorbild, halt so ein Shoujo-Manga eben für Mädchen und wo immer jeden Monat so eins rauskam und die Geschichten immer so kapitelweise erzählt wurden. Und ich war total besessen von dem Gedanken, dass ich mal dafür was zeichnen würde. Und habe das auch sehr lange versucht und war mit denen in Kontakt und war immer kurz davor und eigentlich immer gute Kritiken bekommen. Und ja, es war dann immer sehr, sehr knapp, dass ich es irgendwie doch nicht geschafft habe. Und das bedauere ich immer noch so ein bisschen, weil das war halt so voll der tolle Traum irgendwie. Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das wirklich aufgegeben habe. Ich meine, ich mache ja schon was sehr Ähnliches eigentlich, nur dass ich es halt in dieses Magazin nicht geschafft habe, was irgendwie so, wie hat dieses klassische Mädchen-Manga-Ding war, was für mich irgendwie so das Größte war. Ja, das war schon traurig und da denke ich manchmal noch dran und denke so. Aber ja, ich finde, das sind natürlich auch so diese, wenn man irgendwo gescheitert ist, das sind natürlich auch Sachen, die wichtig sind und die man so, ja, die man auch durchaus so mit sich rumtragen darf, ohne sie immer so wegzudrücken.
Wie hast denn du die Manga-Szene, die deutsche Manga-Szene so wahrgenommen damals, als es hier so groß war und so losging und so?
Ja, ich überlege gerade, weil es sind natürlich so mehrere Stationen von, also als ich so 12, 13 war, da kam ja auch so, oder zumindest, dass viele dann schon Zugang zum Internet hatten zu der Zeit und ich eben so erste Internetbekanntschaften geschlossen habe und dann eben auch in meiner eigenen Stadt Leute gefunden habe, unter anderem auch die Katja Klengel, wo wir dann rausgefunden haben, dass wir quasi irgendwie nur so ein paar Minuten zu Fuß auseinander wohnen. Und das waren so die Einstiegserlebnisse, dass man eben so Gleichgesinnte tatsächlich in der eigenen Stadt hatte. Und so größer wurde das dann eben mit den ersten Conventions. Und so damals die Animagic, das ist so diese große Manga-Veranstaltung, die damals in Koblenz war. Und da würde ich sagen, das ist so mein Woodstock. Also da. Ich glaube, also
Sehr
ich
cool.
überlege, ich weiß es nicht. Also vielleicht war ich das mit 13 das erste Mal da und da bin ich tatsächlich noch in Begleitung meiner Mutter dahin und hatte auch eine Freundin irgendwie aus der Szene mit dabei. Und im nächsten Jahr sind wir dann halt schon alleine gefahren und das war natürlich voll das Ding. Also vielleicht sind wir auch mit 13 alleine gefahren, ich weiß nicht, 13 oder 14 so in dem Dreh und halt einfach so diese lange Bahnfahrt dahin und dann schon ein bisschen so. Die ersten Cosplays, die man dann sich selber irgendwie zusammengeschustert hat und einfach dann so 3 Tage da abhängen mit diesen ganzen Leuten und eben, was damals ja auch eben Seltenheitswert hatte, diese Stände, ja, wo dann so Sachen aus Japan direkt verkauft wurden, ne? Also heute erlebt man das, glaube ich, als junger Fan ganz anders, weil das Internet immer nur einen Klick weit entfernt ist, so. Aber das war total geil. Also wir haben dann in so einer übelst schäbigen Pension diese Tage da verbracht und hatten ständig uns irgendwie Blasen gelaufen, weil man den ganzen Tag halt in irgendwelchen blöden Schuhen rumläuft, die halt für das Kostüm wichtig sind, aber überhaupt nicht funktional. Ja, also so ein bisschen so dieses Steckhandchen in dem Alter dann auch irgendwie schon will und dieses Eintauchen in so eine neue Szene und dass man eben, ja, wie man das halt von anderen Festivals oder so auch kennt, dass man sich sofort versteht mit allen, ne? Oder dass da irgendwas Verbindendes ist. Und es war ja so in der Zeit, wo das anfing, gab es ja eben auch noch nicht so viel Auswahl. Also man konnte dann schon davon ausgehen, dass alle ungefähr dasselbe gesehen hatten wie man selber. Jetzt ist das natürlich anders, wenn ich irgendwo auf die Konichi gehe oder Buchmesse Leipzig oder so. Ich kenne ja irgendwie 95% der Kostüme gar nicht mehr. Weil ich da einfach nicht hinterher sein kann hinter allem. Und damals war das halt schon irgendwie so eine ganz andere Situation und total cool. Und die ganze Stadt, also die ganzen Koblenzer damals, die waren dann natürlich auch auf den Beinen und für die war das voll das Happening. Und ja, da erinnere ich mich total gerne dran zurück. Und das waren ja so die Anfangszeit, als die Szene dann halt eben größer wurde und der nächste Schritt in der Manga-Szenenentwicklung oder zumindest für mich war dann eben, dass sich eben eine deutsche Zeichnerszene rauskristallisiert hat und man hat sich dann halt über Animex, was ja damals so die wichtigste Plattform war, hat man sich organisiert und dann eben die ersten Fanveröffentlichungen auch so gemacht, also so Anthologien, war glaube ich die erste Anthologie, die wir gemacht haben, da waren wir lauter Leute, die bei dem Wettbewerb in Leipzig abgelehnt wurden. Also so, da gab es immer so einen Manga-Zeichen-Wettbewerb. Und danach war natürlich immer die Hölle los im Forum, wenn dann eben die Nominierten bekannt gegeben wurden und man war nicht dabei. Und wie kann das sein? So, ne? Und so haben sich dann halt die Leute zusammengefunden und gesagt, ach, jetzt haben wir schon hier die 16 Seiten gezeichnet und jetzt werden die nirgendwo rumgezeigt. Und so haben wir dann die erste Fanveröffentlichung gemacht, eben mit vielen Zeichnern. Und da war ich dann eben auch dabei. Und da hat man dann den ersten kleinen Stand in Leipzig gehabt, wo man dann irgendwie so ein paar Bücher verkauft hat. Und so dieses Feeling hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert. Also so dieses Aufgeregtsein, oh Gott, die neue Veröffentlichung und Leute kommen und gehen vorbei, manche bleiben stehen, was wird passieren? Also es ist seitdem tatsächlich ja sehr ähnlich, also geblieben.
Aber es ist super, dass aus so einem Trotzverhalten quasi dann so die ersten Veröffentlichungen rauskommen. Das ist die beste Energie, die man haben kann. So, ihr wollt uns nicht, wir machen es trotzdem. Ha! Und dann
Genau.
Das, weil sonst ist es ja so, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, also kann man natürlich nur mutmaßen, aber es ist ja oft so, dass man, wenn man selber sowas macht und noch relativ neu oder unerfahren oder noch nicht so etabliert ist, dann hat man ja schon auch ein bisschen Schiss, wie es ankommt. So. Und dann traut man sich vielleicht auch
Total.
nicht, das so herzuzeigen. Und wenn dann aber so ein Anlass kommt, dass du mal was gemacht hast, dann ist das vielleicht genau der Arschtritt, den man braucht, um zu sagen, naja, jetzt hau ich's trotzdem raus.
Ja, also es war jedenfalls ein super, super Anlass, sowas zu machen. Und eben, das hilft natürlich auch, als wenn man Anfänger ist, dass man nicht alleine in einem Buch drin ist, sondern eben mit anderen, wo man dann sich vielleicht auch ein bisschen verstecken kann in den Seiten und nicht so 100% alleine nur für das Produkt steht, was natürlich irgendwie so ein viel größerer Druck ist oder irgendeine größere Angst, Ablehnung zu erfahren dann auch.
Wie würdest du denn deine Entwicklung als Künstlerin beschreiben? Also ich vermute mal, dass die frühen Sachen dann schon sehr orientiert waren, so am Manga-Stil. Aber die heutigen Sachen, da würde ich jetzt den Manga-Einfluss gar nicht mehr so stark drin sehen.
Naja, ich wollte schon gerne immer so richtig authentisch Manga zeichnen und ich finde aber, dass der klassische Mainstream-Manga halt unglaublich aufwendig gezeichnet ist. Also eben immer getuscht und mit Rasterfolie und krassen Hintergründen und natürlich auch ohne Farbe in der Regel. Und das war was, was mir gar nicht so entsprochen hat. Also ich habe das lange versucht eben nachzuahmen und sage auch immer, dass ich eigentlich das meiste, was ich heute kann, vom Manga gelernt habe. Aber so dieses lockere und so ein bisschen auch frech, rotzige, so, was ja der westliche Comic auch so gerne macht, was der Manga ja durchaus eben außerhalb des Mainstreams auch macht, aber eben ich damals noch nicht so kannte. Und das hat mich dann natürlich schon irgendwann mehr angezogen, weil wenn ich eben versucht hätte, so zu sein wie die richtigen authentischen japanischen Mangaka, dann hätte ich halt ewig für irgendwie ein Buch oder ein Kapitel oder was auch immer gebraucht. Und der Gedanke hat mich halt so frustriert, weil ich will ja die Geschichte erzählen und nicht irgendwie jahrelang irgendwie am Artwork rumbasteln. Und deswegen war das schon für mich dann eben in der Entwicklung attraktiv. So ein bisschen mehr in dieses Freiere zu gehen und vielleicht auch eben sich so Nachlässigkeiten auch zu erlauben, wenn gezogen ist oder whatever. Also so, dass es eben auch skizzenhaft bleiben darf, ne? Also mittlerweile ist es im Manga, glaube ich, gibt es da auch mehr Sachen, die sich sowas erlauben. Aber als ich eben damit aufgewachsen bin, war halt alles immer mega perfekt und man hat immer halt die Zeichner gefeiert, die halt so wahnsinnig aufwendig gezeichnet haben. Und das ist halt was, was ich einfach auch nicht konnte.
Das machen die ja auch oft mit Assistenten und Fotoreferenzen und was nicht alles.
Total, genau. Ja, wenn man das gehabt hätte, wären andere Sachen machbar gewesen. Aber das ist ja bis jetzt oder bis heute für Deutschland eher untypisch, wenn man sich so Assistenten leisten kann, die einem dann die Hintergründe abnehmen.
Ja, wobei hier so in der Hochphase des deutschen Manga-Booms ging es ja schon ganz schön ab, ne? Da gab es ja richtig so Stars und irgendwie, wobei die jetzt alle heute auch nicht mehr so richtig am Start sind, irgendwie habe ich den Eindruck.
Ja, ne, also es gibt schon noch ein paar, die aktiv sind. Ich glaube, die Annike Hage, die hatte jetzt, glaube ich, bei Ultraverse oder so eine Reihe und ich sehe immer, dass die schon noch einiges macht. Aber ja, es gab, also Judith Park war natürlich irgendwie damals so das Mega-Ding, die einfach schon so einen sehr gefälligen, schönen, aufwendigen Stil hatte. Und da hat man dann natürlich schon so ein bisschen geträumt, ah, wenn ich da auch so zeichnen könnte. Und ja, also ich fand das schon cool eigentlich, dass es da so auch so Stars gab oder eben die nach Christina Placker, die ja so den ersten deutschen Manga in der Daisuke damals hatte. Das war schon irgendwie geil. Aber das sind natürlich auch Leute, die irgendwie andere Wege gefunden haben. Also zum Beispiel die Christina hat jetzt seit ein paar Jahren eine Manga-Schule in Offenbach, was ziemlich cool ist und gut läuft. Und ja, das ist schön zu sehen. Also ich meine, es muss ja auch nicht jeder irgendwie jedes Jahr 3 Bücher raushauen und irgendwie davon leben, sondern ich glaube, die Leute haben alle so ihre Kanäle gefunden oder ihre Bestimmung.
Ja, heutzutage machen ja auch wirklich viele ihre Mangas über Webcomics. Also da haben sich ja auch so
Genau.
zwei Sachen wirklich sehr gut gefunden, sage ich mal. Also das, was vorher halt vielleicht zentral in irgendwie über ein Forum gelaufen ist, läuft halt jetzt ganz stark über so zwei, drei Plattformen, je nachdem, ob und wie man damit Geld verdienen möchte. Aber das ist natürlich, also ich sehe das schon, dass sich das irgendwie so ein bisschen in diese Richtung entwickelt hat. Auch wenn das vielleicht in der Wahrnehmung von vielen, die jetzt nicht so drin sind in dem Online-Webcomics-Ding, nicht so sichtbar ist und dann immer heißt, ja, wo sind sie denn alle hin? Oder wo ist denn die nächste
Ja,
Generation? Aber
ja.
die sind ja alle da und die machen klasse Sachen und richtig gute Sachen. Sie finden
Ja.
halt oft auf Webtoons, Patreon und so statt. Das ist dann.
Genau, also es läuft ziemlich viel außerhalb des Radars des klassischen Comicbetriebs oder des klassischen Manga-Betriebs. Und also ich hab ja so ein bisschen meine Erfahrung auch gemacht mit Tapas und Webtoons, weil ich eben mit Carlsen wegen Endzeit dann auch einfach so den Deal gemacht habe, was sogar zu dem Zeitpunkt auch sehr unüblich war, dass ich gesagt habe, ich will, dass das halt online vorveröffentlicht wird. Hatte dann zum Glück auch eine Redakteurin an der Seite, die das unterstützt hat, weil ich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt eigentlich eben noch nicht so gern gesehen war. Und wie gesagt, habe dann eben da auf den Plattformen so ein bisschen meine Erfahrung gesammelt mit dem Online-Veröffentlichen und bin also völlig weggeflasht worden eigentlich davon, wie krass aktiv die Leute sind, wie krass Leute Bock darauf haben, Comics zu lesen, selbst wenn das nur so häppchenweise ist, ne? Und dass man natürlich immer, so wenn man irgendwie auf einer Comicmesse ist in Deutschland, immer denkt, oh, wo bleibt denn der Nachwuchs? Weißt du so, wo bleiben die Leser, die Neuen, die Begeisterten? Und dass das manchmal so ein bisschen zäh ist oder dass das so hermetisch abgeriegelt ist, die Comic-Szene. Und dann kommst du halt auf Webtoons und lädst da irgendwie deinen kleinen Comic hoch und die Leute rasten komplett aus. Also es ist so, die gehen halt so voll mit und teilweise hat mich das auch regelrecht überfordert. Also weil ich habe das hochgeladen, als ich auch an der Geschichte noch gezeichnet und geschrieben habe. Und ich konnte zum Beispiel nicht alle Kommentare lesen. Also weil das waren teilweise echt viele Kommentare und früher hat man sich immer abgemüht und war froh, wenn irgendwie 2 Leute mal was kommentiert hatten. Und dort ging es teilweise in die Hunderter, die Kommentare für ein Upload. Und also eigentlich unfassbar. Und ich, wie gesagt, konnte das oft gar nicht alles lesen, einfach so emotional, dass mich das einfach so überwältigt hat und was ich eigentlich voll schade finde, weil man früher, wie gesagt, so gestruggelt hat und froh war, wenn ein paar Leute auf irgendwas reagiert haben. Und ja, also ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, was auf diesen Plattformen abgeht und wie viel Bock die Leute halt auf Content haben, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist natürlich auch schwierig, weil das hat halt beides so, ist so ein zweischneidiges Schwert. Vorher, hat man die Angst, wenn keiner kommentiert, ob es überhaupt jemand interessiert und ob man da irgendwie was Ordentliches abliefert. Und wenn es dann zu viele sind, dann kann das ja auch irgendwie so den Erwartungsdruck ins Unermessliche steigern oder wenn man halt dann Dinge hochlädt und dann ist es nicht das, was die Leute wollen oder so. Also das kann natürlich auch sehr einschüchternd wirken.
Total, ja.
Ja, was ich halt auch bis
Also,
was ja, sag du.
nee, also ja, ich habe nur irgendwie immer das Gefühl, dass ich mich so rechtfertigen muss, weil dass die Leute alle total nett sind und kommentieren und ich das zu diesem Zeitpunkt einfach nicht lesen konnte, ja. Und ja, dass es einschüchternd auch sein kann und dass es eigentlich voll doof ist, wenn man mal irgendwie die Aufmerksamkeit bekommt, für die man sonst irgendwie doch hart arbeiten muss und dann kriegst du sie und dann bist du irgendwie nicht in der Lage, allen zu antworten oder alles zu lesen, ja.
Ja, ich meine, da gehört halt viel, viel Selbstbewusstsein dazu und Viele KünstlerInnen haben das halt vielleicht auch einfach nicht so, weil sie eben Unsicherheiten haben. Was ich halt noch daran so ein bisschen schwierig finde, ist, dass wir haben ja momentan schon so eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das Medium als Ganzes. Aber wenn über Comics und Manga gesprochen wird in Medien, die sich damit, sei es jetzt mit Fachmedien oder auch in anderen Medien, wie jetzt in Tageszeitungen, die dann so Comicseiten haben, die fokussieren sich halt immer nur auf das Gedruckte. Und da entgeht ihnen genau das, was eigentlich gerade du auch schon so beschrieben hast, dieser ganze Nachwuchs, die ganzen tollen Sachen, die Leute, die auf Uploads steil gehen und so weiter. Und das findet halt dann aber in den ganzen Besprechungen irgendwie überhaupt nicht statt. Oder verkriegt halt dadurch auch keine Aufmerksamkeit außerhalb von dieser eingeschworenen Gruppe so. Und das finde ich so schade und manchmal auch echt ärgerlich, weil wenn ich als Journalistin dann sage, ich würde gerne mal über dieses oder jenes schreiben, dann heißt es ja, aber wir machen nur gedruckte Comic-Rezensionen. Du kannst ja mal einen Artikel über die Webcomic-Szene schreiben. Und dann denke ich mir, ja wow, und wie soll ich dann in 1000 Zeichen all das reinpressen, was es da an Millionen Sachen gibt? Und das finde ich halt auch irgendwie schade, weil auf der einen Seite ist es total wichtig und gut, dass die Leute relativ uneingeschränkt ihre Sachen veröffentlichen können, aber auf der anderen Seite kriegen die Leute außerhalb von diesen Plattformen das kaum mit. Und das ist so schade und so, na, ja,
Ja,
traurig.
nee, verstehe ich total. Also es ist sowieso so absurd. Also es gibt ja so ein bisschen diese Feuilletonblase natürlich beim Comic, wofür ich natürlich persönlich auch ziemlich dankbar sein kann, weil über meine Comics tatsächlich ganz oft auch was geschrieben wurde und diese Sachen dann teilweise halt dazu führen, dass man mal eine Einladung vom Goethe-Institut oder so bekommt. Also dass man so auf dem Radar von diesen Leuten existiert. Andererseits ist es halt dann, sobald du irgendwie was in die Kinderbuchrichtung machst, findest du halt in solchen Pressesachen halt auch nicht mehr statt. Ne? Das ist so ein bisschen, das wird auch komplett ausgeblendet, so ähnlich wie halt diese Webcomic-Sachen. Also es ist so ganz merkwürdig, wonach sich das richtet, worüber geschrieben wird. Ne? Und also ich glaube, dass halt so ein bisschen so dieser Graphic Novel-Begriff irgendwie die Tür geöffnet hat zu dieser Feuilleton-Geschichte. Und das haben die Webcomics, haben es erstens wahrscheinlich nicht nötig, sich so zu vermarkten. Und zweitens ist wahrscheinlich auch niemand da, der das machen würde. Also oder der diese Arbeit leisten würde, das irgendwie auf so einen anderen Sockel zu heben. Aber deswegen habe ich auch keine Idee, was man da machen könnte, dass über diese Sachen halt geschrieben wird, ne? Oder dass die Leute einfach mal offen sind.
Naja, also ich habe auch den Eindruck, dass die deutschen Verlage, die Mangas rausbringen, halt genau das als Möglichkeit links liegen lassen. Die halt 99% importieren und ein, zwei dürfen dann doch mal was also deutsche ZeichnerInnen und AutorInnen vielleicht, aber das ist ja auch total wenig. Anstatt zu sagen, okay, wir haben hier, ich gucke mir hier an, diese Manga-Geschichte, die hat schon irgendwie drei Kapitel, also richtig dicke Kapitel mit über Hunderten von Seiten und da gibt es viele Fans und so, die kaufe ich mir ein und druck das einfach nochmal. So. Und dass
Ja.
das nicht passiert, das ist für mich irgendwie so ein bisschen unverständlich, weil wenn du schon irgendwie eine Zielgruppe hast, dann ist das doch eigentlich irgendwie, also verschenktes Potenzial.
Sehe ich genauso. Da kann ich gleich mal überleiten, dass ich also ja für Tokio Pop freie Redaktion mache und so ein bisschen meine Aufgabe eigentlich auch ist, so deutsche Zeichner auch ranzuholen oder eben auch so ein bisschen das Auge, die Augen offen zu halten für Projekte. Und also ich sehe das total so, wie du sagst. Also da sind so geile Sachen, die stehen online und es würde niemandem wehtun, die einfach nochmal in einer schönen Aufmachung beim Verlag zu bringen. Aber es ist gar nicht so einfach, also da irgendwie Gehör zu finden. Und ja, also und dann ist es natürlich auch teilweise so, dass die Webcomic-Leute, die sind halt sehr unabhängig und manche gar nicht mehr so scharf drauf, eigentlich jetzt sich so das Korsett von so einem Verlag anlegen zu lassen. Also ich habe jetzt eine Zeichnerin, die ich unbedingt halt wieder zum Verlag bringen wollte, die also die nur noch Self-Publishing macht und online und so. Und aber ich bin halt nicht die einzige Entscheiderin und ich finde, dass es halt alles sehr langwierig und sehr zäh ist. Und das sind diese Webcomic-Leute ja gar nicht mehr gewohnt. Bei denen ist alles halt immer total schnell und Dinge passieren einfach und werden rausgehauen und es geht weiter und es gibt Aufmerksamkeit und so dieses klassische Verlagsding, es ist ja, also das dauert halt einfach auch alles, ne? Und jetzt kam natürlich bei dem einen Projekt kam jetzt halt auch noch Corona dazwischen und dass die Verlage dann teilweise halt auch so ein bisschen zögerlicher sind bei so Geschichten und ja, aber ich finde es auch sehr schade, also dass eben da nicht so viel machbar ist oder man eben einfach nicht so schnell reagieren kann und sagt, so, zack, hier
Ja,
druck das doch einfach
auf jeden
nochmal.
Fall. Du hast aber ja selber tatsächlich vor nicht so allzu langer Zeit wieder ein gedrucktes Manga-Stück herausgebracht. Zumindest zwei Bände sind erschienen. Da, das ist aber auch eine ganz besondere, also auf mehreren also Ebenen, eine ganz besondere Veröffentlichung, finde ich. Denn Bibi und Mio ist ja die Manga-Fizierung eines Ur- deutschen Zeichentrick-Phänomens.
War das nicht ursprünglich Hörspiel?
Ich weiß nicht, was früher da war. Wahrscheinlich war Hörspiel als
Die
erstes da.
Hörspiele, ja.
Und dann ist es jetzt ja auch Realfilme und so. Aber zusätzlich dazu ist es auch noch so, dass du quasi das nicht alleine machst oder irgendwie mit einem deutschen Kollaborateur, sondern du hast ja auch noch eine japanische Zeichnerin dazu. Das ist ja auch selten, dass sich das so aufteilt, vor allem weil du ja das in Personalunion eigentlich wahrscheinlich machen könntest. Und dann
Nee,
halt
könnte
auch
ich
noch.
nicht.
Also du könntest es zeichnen, aber es würde wahrscheinlich anders aussehen.
Genau.
Aber erzähl uns doch einfach noch ein bisschen, wie das zustande gekommen ist, weil damit hätte ich ja nicht so unbedingt gerechnet, dass sowas wie Bibi Blocksberg als Manga und dann noch in diesem Team-Up so rauskommt.
Ja, also ich denke mal, dass da einfach sehr viele Sachen zusammengekommen sind, die halt irgendwie gut funktioniert haben. Also es hat bei mir hat es damit angefangen, dass Tokyopop halt eine Stelle für freie Redaktionen ausgeschrieben hat und da stand irgendwie bei den Anforderungen, ja, dass man sich für Mangas begeistert und irgendwie Drehbucherfahrung hat und ich glaube, es standen noch ein, zwei andere Sachen und irgendwie klang das so, als ob sie mich suchen. Und dann, weil eigentlich, also das war überhaupt nicht auf meiner Wunschliste von Sachen, wo ich das, ich will unbedingt irgendwie für einen Verlag Redaktion machen. Also, aber irgendwie so von dem, wie die Beschreibung war, habe ich gedacht, naja, komm, also das ist ja irgendwie schon das, was du kannst und was du gerne machst und so. Und dann haben sie mich tatsächlich dann auch genommen. Und es hieß dann auch schon relativ früh, ja, du müsstest halt auch die redaktionelle Betreuung machen für ein Projekt mit einer größeren deutschen Marke oder so, was die zu einem Manga gemacht werden soll. Und da hat es dann natürlich bei mir gleich gerattert und dann dachte ich, Bibi Blocksberg vielleicht. Und
Wow, okay.
es war so lustig, weil ich hatte tatsächlich so mit 20 oder was hatte ich mal auch die Idee, einen Bibi Blocksberg-Manga zu machen. Und es existieren, glaube ich, auch zwei, drei Manga-Seiten, die ich dann damals bei Egmont oder so sogar eingeschickt hatte.
Was?
Weil die hatten halt die Rechte so auch an den Büchern und so und habe dann irgendwie auch eine nette Absage bekommen. Und ich meine, wenn ich mir die Sachen heute angucke, verstehe ich das natürlich auch. Aber so diese Idee, dass man das irgendwie zum Manga umsetzen kann, die fand ich, die lag schon immer relativ nahe, weil so diese ganze Manga- und Anime-Tradition hatte auch immer gerne so Hexengeschichten, ne? Und naja, und das, ja, es stellte sich heraus, okay, es ist Bibi Blocksberg. Und witzigerweise hatte sich zu der Zeit halt auch noch eine japanische Zeichnerin, die gerade nach Deutschland gezogen war, bei Tokyopop einfach mal so beworben und gesagt, ja, wenn es mal was gibt, irgendwie ein Projekt, dann meldet euch, ich würde gerne was für euch zeichnen. Und das kam halt parallel eben zu dieser Idee, diesen Manga irgendwie zu machen. Und so sind wir dann zusammengekommen und im Prinzip arbeiten wir bei dem Manga so im Viereck. Also ich bin halt eine Ecke, eine zweite Ecke ist die Zeichnerin, die dritte Ecke ist der Verlag und die vierte Ecke ist so Kiddings. Kiddings sind halt die Lizenzgeber von Bibi Blocksberg, die natürlich auch so ihre Marke beschützen müssen,
Ja, klar.
verständlicherweise. Also es gibt ja andere Marken, wie weiß ich nicht, Hello Kitty oder was, wo die das eben nicht so beschützen, also wo es dann eben alles mit Hello Kitty gibt, sei es jetzt die Klobürste oder whatever. Und das kann ja auch okay sein, aber es ist natürlich bei Bibi Blocksberg versuchen sie schon eben so ein gewisses Image auch aufrecht zu halten oder eben so die Werte. Genau, und so in dem Viereck entsteht der Manga und ich schreibe den halt auch. Also das war natürlich jetzt eben vorteilhaft, dass ich Schreiberfahrung habe und arbeite halt viel mit der Zeichnerin zusammen und versuche eben möglichst eine positive Arbeitsatmosphäre da zu schaffen und eben ihr auch viel Freiraum zu geben und eigentlich auch wenig zu kritisieren. Also ich versuche eigentlich immer sie euphorisch für alles zu loben, weil sie natürlich auch super ist. Ja, und da sind jetzt zwei Bände erschienen und ich finde, dass es ziemlich gut funktioniert irgendwie. Also klar, man hat so gewisse Dinge, an die man sich halten muss, also weil eben auch wir jetzt das nicht komplett verfremden dürfen. Und eben auch man gucken muss, also dass die Geschichte auch für so ein bisschen die Altersgruppe noch passt. Also klar könnte man jetzt auch eine 18-jährige Bibi bringen und vielleicht so ein bisschen eine düsterere Geschichte. Aber das war jetzt halt eben erstmal nicht der Ansatz. Also deswegen ist es vergleichsweise brav, obwohl es natürlich trotzdem auch Action und Drama und so gibt. Aber eben für Manga-Einsteigerinnen.
Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es nicht sofort düster und dark und edgy ist, weil das halt irgendwie heutzutage alles so ist. Aber wie du ja schon am Anfang mal gesagt hast, das kann ja auch noch in die Richtung gehen irgendwann vielleicht. Also
Genau,
wenn
irgendwann.
die Reihe jetzt 5 Jahre läuft so, dann wächst ja vielleicht Bibi auch mal mit so.
Ja, das weiß ich noch nicht, ob das machbar ist. Das wäre mal interessant herauszufinden, ob man so eine horizontale Erzählweise einführen darf. Also ja, unser Manga ist auch schon, also hat schon eine horizontale Ebene. Also es geht nicht immer wieder auf den Punkt Null zurück, auf den Status Quo. Aber Bibi ist jetzt nicht wesentlich älter oder wesentlich anders, als so, wie man sie kennt.
Es sind ja auch erst 2 Bände rausgekommen und
Genau.
ihr habt ja eh schon das Ganze so ein bisschen, also es entfernt sich ja schon relativ weit von dem Grundgedanken, weil es ja eben nicht mehr in Neustadt, glaube ich, ist die Stadt von
Ja.
Bibi, spielt, sondern da nur der Ausgangspunkt ist und dann geht's ja schnell nach Japan. Und das ist ja sowieso schon was sehr Ungewöhnliches so für den Grundstoff, sage ich mal. Also sonst kennt man sie ja nur so, dass sie vielleicht noch auf den Reiterhof darf, aber
Naja, sie hat schon immer mal, also es gibt auch Bibi in Amerika und solche Sachen gibt es schon auch. Also sie hat schon immer mal größere Reisen angetreten, aber das ist natürlich dann immer nur für eine Folge, während bei uns
genau,
ist
genau.
das eine längerfristige Geschichte.
Das meinte ich eben. Also das ist ja auch schon so ein bisschen horizontal, dass sie eben nicht am Ende vom ersten Band wieder zurückkommt und dann ist alles wieder normal. Aber
Genau.
vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein bisschen ins Detail gehen, wie das jetzt genau funktioniert mit die Zusammenarbeit mit Hirara Natsume, also der Zeichnerin. Schreibst du das
Ja.
komplette Skript erstmal runter und schickst es ihr oder entsteht das Skript mehr oder weniger so im Wechsel mit den Zeichnungen, dass du sagst, du schreibst eine Drehbuchseite, dann wird das, macht sie irgendwie die Scribbles oder sowas und dann geht's hin und her und so geht's langsam vorwärts. Oder wie läuft es ab?
Naja, also mit ihr, also Hirara kriegt eigentlich die Story erst, wenn sie wirklich fertig geschrieben und auch abgenommen ist halt von
Ah ja.
Kiddings. Naja, die müssen halt schon immer auch ein Auge drauf haben, ob irgendwelche Sachen in der Geschichte passieren, die eigentlich laut dem Bibi-Universum nicht passieren dürfen. Also zum Beispiel haben wir irgendwas, dass sie irgendwas Lebloses wieder lebendig hext,
Ah,
sei es jetzt ein
ja.
toter Fisch oder irgendwie sowas. Und das sind halt Sachen, da gibt es sofort eine Absage. Also wenn du so solche Sachen bringst, weil die haben natürlich ihre Story Bible Und da sind gewisse Regeln drin und genau. Und deswegen ist es so, dass ich halt die Story erst grob mit denen bespreche und sage, okay, in Band 2 soll es halt um so einen Idol-Contest gehen und Mio will teilnehmen und Bibi begleitet sie. Keine Ahnung, das ist so ein bisschen vielleicht der Anfangspitch, den man hat. Und das müssen sie erstmal okay finden oder auch nicht. Und dann arbeitet man halt weiter. Und also ich muss das schon immer ziemlich genau auch einfach mit Kiddings abklären. Und Hirara halte ich halt auf dem Laufenden, wie es gerade so läuft oder was passieren wird. Und dann schreibe ich halt für jedes Kapitel eine Drehbuchversion, wo dann eben auch die ganzen Dialoge drin sind. Und da ist sie aber auch sehr frei. Also das finde ich auch, dass sie das total toll macht und da eben auch ein gutes Gefühl für hat, Szenen länger zu machen, als ich sie schreibe, ne? Also das finde ich, ist ja auch so eine Qualität vom einfach Geschichten erzählen oder vielleicht auch von in Filmen, wie das Regisseure machen, ja. Also wenn dann irgendwie im Text steht, ja, sie geht zur Tür, macht die auf und schaut in den Wald rein oder was auch immer. Das ist natürlich, das ist ein Satz. Und aber Hirara kann quasi entscheiden, das müssen jetzt 3 Seiten sein. Irgendwie Text ohne Text. Und wir sehen sie einfach in Großaufnahme oder wir sehen dann die Vögel fliegen durch den Wald oder was auch immer, ne? Und das kann sie alles selber entscheiden und im Prinzip auch Dialoge abändern und neue dazu schreiben. Und ja, also das fände ich, glaube ich, sonst auch blöd, wenn sie sich da wirklich so sklavisch dran halten muss. Also es ist halt eine Vorlage und sie darf das auch etwas abändern.
Okay, cool. Und ist ja wahrscheinlich auch fantastisch, an so einem Projekt zu arbeiten mit solchen Figuren, ne, die man irgendwie als Kind schon seit Kindertagen kennt und mag, ne?
Ja, also ich finde, es ist ein großer Vorteil, dass ich die Bibi tatsächlich schon immer mochte. Also meine Katze heißt zufälligerweise auch Bibi. Es hat ganz gut gepasst. Und ja, also ich fände es, glaube ich, schon doof, wenn man sich so intensiv mit irgendwas auseinandersetzen muss, was man eigentlich nicht unterstützt. Das kann natürlich immer mal passieren. Also ich habe da jetzt auch keine Illusionen. Also ich muss ja von dem leben, was ich mache. Und es sind natürlich immer mal Sachen dabei, wo man jetzt sagt, das ist jetzt irgendwie nicht der heißeste Scheiß oder das ist halt irgendwas, wo man nicht so dahinter steht vielleicht, was aber einem die Miete zahlt. Und insofern war das schon schön, dass ich die Bibi an sich auch schon immer gemocht habe. Ja, also und
Ja,
ja,
cool.
also eigentlich ein ganz gutes Match so.
Ja, dann lass uns doch mal zu Endzeit nochmal kommen. Das ist ja ein größeres Kapitel. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu kam. Also, wir haben ja es vorhin schon mal kurz angerissen, es ist eine Zombie-Geschichte, die in Ostdeutschland spielt.
Genau, ja, also die ganze Endzeitgeschichte ist tatsächlich ziemlich komplex und verworren. Aber ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Also ich habe ja visuelle Kommunikation studiert an der Uni und habe dann als mein Diplom quasi einen Comic gezeichnet. Eigentlich mit dem Gedanken, dass das mein Abschied vom Comic zeichnen wird, weil ich geglaubt habe, dass mich hinterher niemand mehr für diese Arbeit bezahlen wird. Also es war so, dass ich dachte, das ist jetzt das letzte Mal vielleicht im Leben, dass ich Zeit habe und irgendwie so wirklich einfach einen Comic machen kann, ne? Also und ja, genau, war eigentlich so als ein kleines Adieu
Aber
ans
das Leben hatte einen
Comiczeichnen.
anderen Plan.
Das Leben hatte einen anderen Plan und hier, genau, muss ich tatsächlich Herrn Andreas Platthaus tausendfach danken. Der hat dann, das führt jetzt ganz kurz weg von Endzeit, aber der hat dann den Comic halt gesehen oder gelesen. Also ich habe den ja so eine kleine Auflage gemacht, mein Diplom-Comic, und hat mich dann bei Surkamp vorgeschlagen für ein Projekt. Und das war eben so der Moment, wo ich eigentlich eben schon so ein bisschen abgeschlossen hatte damit und eben versucht habe, mich anderweitig umzugucken und eben mich mehr auf Kinderbuchillustrationen oder so zu spezialisieren. Und über ihn bin ich dann eigentlich zu einem ja großen Verlag gekommen mit einem ziemlich coolen Projekt, dem Huckleberry Finn als Graphic Novel. Und plötzlich war ich Comiczeichnerin. Und ja, insofern, ja, unerwartet. Und man merkt eben, wie wichtig es ist, von Leuten auch unterstützt zu werden oder die an einen glauben, die aber in einer höheren Position sind als du. Das ist auch was, was ich für mich versuche oder so, dass ich da immer mal dran denke, dass man eben, wenn man Leute hat, die vielleicht auch am Anfang stehen oder wenn man in denen irgendwas sieht, dass man überlegt, was kann man für die tun? Und also so, dass man vielleicht auch irgendwie so in dieser Position langsam ist, dass man anderen helfen muss auch, ne? Und dass er eben in dieser Anfängerin da auch irgendwas gesehen hat und sofort gedacht hat, okay, der geben wir, oder der könnten wir jetzt voll die Verantwortung geben, einfach einen Comic für Surkamp zu machen, aus dem Nichts heraus eigentlich. Genau, das war der Schlenker, wie ich Comiczeichnerin geworden bin. Und ja, genau, Endzeit war dann eben meine Diplomarbeit und danach ist es eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich war dann eben mit Huck Finn beschäftigt und danach mit der Antoinette kehrt zurück, das mein Comic dann bei Egmont gewesen ist. Und dann hatte ich eben diese drei Graphic Novels oder Comics gemacht. Und im Jahr 2014 war das dann, dass ich das Gefühl hatte, dass ich eigentlich das Schreiben nochmal lernen sollte. Ne? Also das. Ich eigentlich was studiert habe, was halt sehr visuell ausgerichtet ist und dass ich das Gefühl hatte, dieses Handwerk Schreiben, davon wusste ich nichts, das war alles autodidaktisch, hatte ich mir das irgendwie rangeschafft, also eben auch die Comics selber geschrieben und so weiter. Und darüber bin ich dann an die Drehbuchwerkstatt in München gekommen, die oder so, da kann man eben auch als Quereinsteiger eigentlich ganz gut rein. Und habe eben gedacht, okay, Comic schreiben, lernen in Deutschland geht halt nicht. Also das ist einfach zu sehr Nische. Und das Drehbuchschreiben ist halt so ähnlich. Und bin dann da eben hin und habe mich mit zwei Geschichten beworben. Und darunter war eben Endzeit dabei. Also man muss halt zwei Stoffe einreichen, damit die sehen können, ob man halt was drauf hat oder nicht. Und ich bin dann eben angenommen worden als Stipendiatin. Und ich bin am ersten Tag da in München angekommen. Und dann kam gleich die Leiterin und meinte, du musst aber unbedingt das mit den Zombies schreiben jetzt in dem Jahr. Also man schreibt dann ein Jahr an einem Projekt eben mit Betreuung von Mentoren und eben auch mit den anderen Teilnehmern zusammen. Und ja, es war ein ganz tolles Jahr und ich vermisse das auch sehr, also irgendwie mit so Schreibbegeisterten immer mal wieder zusammenzukommen und rumzuspinnen und so. Und in dem einen Jahr habe ich eben dann das Drehbuch zu Endzeit geschrieben und mich eben überzeugen lassen davon, dass ich das als Drehbuch umsetzen soll. Und dann ist es so, dass dieses Drehbuchprogramm in München endet damit, dass man in zum Comic, sag ich schon Comicfest, nein, zum Filmfest München das Ding pitcht, also was man in dem einen Jahr geschrieben hat. Und das ist halt voll die krasse Veranstaltung eigentlich. Da kommen dann so über 500 Leute aus der Filmbranche und dann sitzen die alle da mit ihren ZDF-Kugelschreibern und was weiß ich und machen sich Notizen und du denkst, oh
Oh
Gott, es geht jetzt um
Gott.
alles. Und man hat irgendwie so 1 oder 2 Minuten Zeit, das Ding vorzustellen. Und ich bin vorher echt komplett gestorben. Ich wusste nicht, ob ich die 10 Schritte zur Bühne schaffe. Oder ob ich vorher umkippe. Aber ich glaube, das Witzige war, dass es allen so ging. Das fand ich auch so schön, dass auch so ein bisschen die harten Typen, die da irgendwie mitgemacht haben, die sonst irgendwie keine Schwäche gezeigt haben, doch an dem Tag alle sehr, sehr schwach waren. Und wir alle ganz schön gebibbert haben, weil es ist halt schon irgendwie so eine krasse Situation, vor so viele Leute zu gehen und irgendwie, ja, so seine Geschichte zu erzählen. Und das ist halt, man ist da immer sehr verletzlich und angreifbar irgendwie. Naja, und dann habe ich das Ding halt in 1 oder 2 Minuten gepitcht und kam gut an und ich hatte dann irgendwie 30 Visitenkarten von Filmfirmen hinterher in der Hand. Also echt ein abgefahrener Tag irgendwie
Krass.
gewesen. Und habe dann eben ja vielen das Buch geschickt zum Lesen und habe auch echt viel Rückmeldungen bekommen. Und dann waren eben drei Filmfirmen, die ernsthaftes Interesse hatten. Was ja schon mal super cool ist. Und dann habe ich die halt alle besucht. Also zwei waren in München und eine war in Erfurt, was natürlich für mich super praktisch ist, weil das ist so 20 Minuten mit dem Auto weg. Und ja, und bei den Münchner Filmfirmen, die halt mit im Rennen waren, die hatten halt sehr konkrete Vorstellungen, wo ich so ein bisschen skeptisch war. Also die einen wollten es irgendwie ganz schnell drehen, schon im nächsten Jahr. Und ich wusste ja, dass das halt schwierig wird, so einen Film zu finanzieren. So viel hatte ich dann schon gelernt irgendwie in diesem einen Jahr. Und die anderen, die wollten unbedingt einen ganz speziellen Regisseur haben, der aber sich irgendwie nicht festlegen lassen wollte und so weiter. Und dann habe ich mich, weil ich finde, dass halt die in Erfurt, die Filmfirma, hatte so ein bisschen die realistischsten Vorstellungen, wie man dieses Projekt angeht. Naja, und dann habe ich das mit denen tatsächlich zusammen gemacht. Und dann ist er doch relativ leicht tatsächlich auch finanziert worden. Weil, also ja, es ist ja eigentlich immer so Genre-Film oder Genre in Deutschland ist halt, ja, nicht so easy und so ein bisschen das Stiefkind oft. Also es ändert sich natürlich jetzt ein bisschen so durch die Streaming-Dienste. Aber als das losging, das war noch lange vor Dark und bevor überhaupt irgendwelche deutschen Genresachen überhaupt groß erfolgreich waren. Und genau, ich hatte aber das Glück, dass da ein ZDF-Redakteur ziemlich früh mit eingestiegen ist, der das Projekt halt ziemlich cool fand und wieder tatsächlich so eine ähnliche Erfahrung wie mit dem Plathaus, dass der einfach in einer relativ hohen Position war und Bock hatte auf Projekte mit Frauen, mit Nachwuchs, mit ja, Genre. Und einfach auch sehr gute Ideen hatte. Also hatte ja davor immer so Horrorstories gehört, wie halt diese Redakteure vom Fernsehen sind, ja, die alles kaputt machen wollen. Und so war er halt gar nicht. Also er hat es einfach verstanden und er hat einfach viele gute Sachen beigetragen und er hat auch echt dafür gekämpft. Und ohne ihn, denke ich mal, wär das nicht so einfach gegangen, weil es ist halt. Diese Filmsachen, die sind so, da muss immer einer erstmal Ja gesagt haben, ehe andere Ja sagen, ne? Also alle warten immer darauf, dass der erste Ja sagt. Und dann kommen die anderen und sagen, ah, wenn der Ja gesagt hat, dann sagen wir auch Ja. Und genau, so kam das dann, dass es gar nicht so ein Horrortrip war, irgendwie das Ding zu finanzieren. Da war ich natürlich jetzt nicht involviert, das ist ja alles über die Filmfirma gegangen. Aber ja, also es ist zumindest eine sehr spannende Reise gewesen, wie sowas tatsächlich eben zustande kommt. Und dann ist es tatsächlich gedreht worden und ich war dann auch ein paar Mal am Set. Und dann ging es darum, okay, auf welchem Festival soll es denn jetzt laufen? Also als der Film dann fertig war. Und das ist halt echt so ein Riesending gewesen. Also das hat man ja bei Comics irgendwie nicht so, sondern wobei, naja, idealerweise sagt man immer, ja, es kommt zu Erlangen raus. Da hat man irgendwie so das geilste Publikum. Und beim Film ist es halt so, dass dann irgendwann wir gesagt haben, oder eben auch alle Beteiligten, dass wir gesagt haben, es darf eigentlich nicht in Deutschland starten, weil die werden uns hassen. Also die werden halt super kritisch sein und ist ja auch richtig, sollen ja auch kritisch sein. Aber es ist natürlich, wenn das dann einmal klein gehackt wurde, irgendwie von der deutschen Kritik, ja, es ist halt sehr demotivierend.
Ja.
Ist schwierig, wieder rauszukommen. Und
Schwierig, da
deswegen
wieder
war dann eben der
rauszukommen.
Plan, das im Ausland starten zu lassen und eben so über die Festivals zu gehen. Und also es war halt Sundance war im Gespräch. Das ist halt aber immer so ein bisschen, wie sagt man das, so ein bisschen so ein Glücksspiel, weil das muss ich jetzt gar nicht so lange erklären, aber man darf halt nicht parallel einreichen oder eben, wenn man eine Zusage hat, darf man das andere nicht mehr und so weiter. Also das ist so ein bisschen ist wie so ein geheimes Spiel, was innerhalb von diesen ganzen Filmfirmen passiert, was wir gar nicht so mitkriegen. Das ist halt super wichtig für diese Kinofilme ist, wo die als erstes gelaufen sind, ne? Und dann kriegen die wie so einen Stempel, ah, oh, das ist in Sundance gelaufen. Das muss dann so und so ein Film sein. Oder es lief halt zuerst in Venedig, dann blablub, oder zuerst in Cannes. Naja, und wir sind dann angenommen worden in Toronto, was halt auch ein ziemlich cooles Festival ist, was sowohl Arthouse und Nischensachen hat, als auch ziemlich große Hollywood-Blockbuster. Und wir sind dann 2018 eigentlich so fast mit dem ganzen Team hingeflogen. Tatsächlich auf eigene Kosten, muss man auch sagen, von wegen irgendwie die Filmwelt ist so glamourös oder so. Wir haben das alles selber bezahlt, Flug und Unterkunft und überhaupt alles. Aber ich würde es jederzeit wieder machen, weil es war total toll. Irgendwie so diese, das ist ja auch so, die ganze Stadt ist dann halt so in diesem Filmfest-Fieber und sind halt auch ganz viele Stars da. Ich habe leider niemanden gesehen in der Zeit, wo ich da war. Aber sie sind da und man weiß es und man sieht manchmal irgendwie so, so Fans, die irgendwie durchgefroren irgendwo an irgendwelchen Absperrungen warten und dann kann man sich immer so ausmalen, wer da jetzt kommt oder so. Aber wir haben es leider nicht geschafft, irgendwen zu sehen. Und aber ja, es war halt mega cool, da tatsächlich mit einem eigenen Film zu laufen. Und den einen Abend, das war, glaube ich, der zweite Abend, wo der Film gezeigt wurde, kamen wir dann zu dem Kino, wo der lief, und es war halt die übelste Schlange, die um das halbe Kino ging. Und dann sind wir so hin und haben gefragt, und wofür steht ihr an? Und die waren dann so, ja, das ist ein deutscher Zombie-Film. Und so, und dann waren wir alle so total peinlich und haben so gequietscht und geschrien, wie so die Teenager so, oh mein Gott, das ist unser Film. Und ja, war voll toll. Also ich meine, es waren halt lauter Amerikaner und Kanadier, die dann da standen und einfach irgendwie Bock hatten, sich abends in diesen Film zu setzen. Und ja, also es, da kann
Da
man.
kann man schon mal quietschen vor Freude, finde ich. Also
Ja,
wie
voll.
viel,
Und
ja?
genau, also das ist so jetzt, also das hat auch noch mal so jetzt durch dieses ganze Corona und die Einschränkungen hat es für mich noch mal so nachträglich so einen krassen Wert bekommen, dass ich da dabei sein durfte und dass wir das erleben durften irgendwie, ja, vor Publikum und tatsächlich so mit den Reaktionen und hinterher die Leute, die Fragen gestellt haben und ja, total toll.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr auf die Entstehungsgeschichte eingehen. Hast du da einfach dein Drehbuch abgegeben und das wurde dann so gemacht oder gab es da auch durchaus Revisionen oder hattest du Mitspracherecht bei irgendwelchen Dingen oder so?
Ja, also diese ganze Drehbuchschreibgeschichte ist schon noch mal ganz anders als so der Comicbereich und das ist auch so ein bisschen wo ich so auch am Struggeln bin, was ich eigentlich will, weil das Drehbuchschreiben ist unglaublich schwierig, weil sehr viele Leute mitreden, weil eben es geht um sehr viel mehr Geld. Während so eine Comicproduktion, ja, da pitchst du dem Verlag vielleicht deine Story und wenn sie das mögen, dann vertrauen die dir da und dann machst du das. Vielleicht also mal mit mehr, mal mit weniger redaktioneller Betreuung, aber meistens hast du so einen Ansprechpartner und das läuft dann irgendwie, ne?
Na.
So, und beim Film, also es ist halt unfassbar anstrengend und schwierig und mit ganz vielen Höhen, ganz vielen Tiefen und also ich würde, also es sind insgesamt sind es doch 2 Jahre, die ich da noch dran gearbeitet habe, seit ich die Fassung geschrieben habe, halt in der Drehbuchwerkstatt und dann ist es eben zu dieser Filmproduktionsfirma, die Grown-Up Films in Erfurt gekommen und dann sind es wirklich 2 Jahre und wo ich sagen würde, das ein Jahr habe ich gefühlt fast Vollzeit daran gearbeitet, was eigentlich unfassbar ist. Dass da nochmal so viel Arbeit irgendwie reinfließt und vieles wird ja auch besser irgendwie dadurch, aber manches muss man dann natürlich auch hart erkämpfen irgendwie gegen alle Widerstände und manche Niederlage trägt man da auch davon. Und es ist halt unglaublich hierarchisch, also diese ganze Filmbranche und also das ist auch was, eben was ich als teilweise auch unangenehm erlebt habe, wenn man eben so aus dieser muckelig gemütlichen Comic-Szene kommt, ja, nicht immer gemütlich ist, aber eben doch zu großen Teilen irgendwie mögen wir uns ja doch fast alle ganz gerne. Und im Filmbereich ist es halt immer so, du musst halt immer wissen, wer steht wie hoch und wer ist wem was schuldig und wer kann wem was sagen.
Ist wahnsinnig viel so Beziehungskram, ne? So
Ganz viel
dieses.
Beziehungskram, ja, und ich finde, also, dass man mag die Leute ja auch, mit denen man zusammenarbeitet, und das ist ja auch eine intime Arbeit irgendwie an so einer Geschichte. Und man muss aber halt immer sehen oder aufpassen, ja, dass man eben Freundschaften und Business irgendwie versucht zu trennen. Und das ist, finde ich, ist in der Comic-Szene ein bisschen anders, weil es halt einfach nicht um so viel Geld geht, ne?
Ja.
Also, dass eben die Angst, mit einem Comicband mal auf die Nase zu fallen, der irgendwie vielleicht nicht so gut ankommt, die ist halt nie so groß und so schlimm, wie wenn ein Film halt, der ja fast irgendwie, also er hat fast 2 Millionen gekostet. Ich meine, es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, vielleicht steht es auch irgendwo auf einer Seite so. Filme kosten unglaublich viel Geld und ich meine, das ist natürlich eine Summe, da will niemand Fehler machen und da will niemand schuld sein, wenn es halt irgendwie total baden geht. Und also ich finde, es ist so ambivalent, weil ich, wie gesagt, habe auch sehr viel Spaß dabei gehabt und sehr viel gelernt und bin unglaublich dankbar, dass es geklappt hat und eben auch eben, was wir dann eben erleben durften und dass wir das Publikum zeigen durften und dass es in der ganzen Welt gelaufen ist und so. Aber es ist psychisch fast, also schon anstrengender als das Comic machen. Und ich finde, Comic machen ist teilweise schon sehr anstrengend, weil man irgendwie so lange alleine irgendwie in seinem Kämmerlein irgendwie das Ding durchziehen muss. Ja, aber wie gesagt, was ich meinte mit dem Hierarchischen, das finde ich ist anstrengend. Also jetzt auch eben nach Endzeit ist ja eben auch so, dass ich eben an anderen Drehbüchern arbeite und da muss man immer sehen, ja, wer ist jetzt besonders wichtig, ne? Und das ist so was mich im Comic-Bereich nicht interessiert, wer ist jetzt besonders wichtig, sondern man hat seine Kontakte oder eben auch Leute von Verlagen, die man kennt oder hat mit denen schon was gemacht und es ist irgendwie entspannter und es ist verbindlicher und ja, also es hat beides so seine Pro- und Kontra-Seiten und ich habe da auch eben noch keine finale Antwort, was ich eigentlich lieber machen will.
Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nie wieder einen Film sehen werden, der auf dem Drehbuch von dir basiert. So krass ist es jetzt nicht.
Nee, also das würde ich schon, also gerne nochmal und bin ja da eben auch an verschiedenen Sachen dran. Aber das
Sehr
ist eben
gut.
auch was, dass dieses ganze Filmding, das dauert ja alles so unfassbar lange. Also ich meine,
Also noch länger als bei den Verlagen.
noch länger als bei den Verlagen. Es ist nicht auszuhalten. Ist ja auch, als der Film dann fertig war, also als der gedreht war, hat es ja noch mal über ein Jahr gedauert, bis der irgendwo gezeigt wurde. Also das sind ja so Zeitspannen, wo du so denkst,
Unglaublich.
ein Jahr dauert das jetzt noch? Der ist doch fertig gedreht und geschnitten. Wieso dauert das jetzt noch mal ein Jahr? Ja, das ist normal. Manchmal dauert es auch 2. Und ich so, what? Deswegen ist es immer so lustig, wenn man so Interviews mit Schauspielern, die halt zu ihren Filmen befragt werden und du merkst immer so, boah, die müssen sich jetzt echt krass irgendwie anstrengen, sich zu erinnern, wie eigentlich diese Dreharbeiten vor 2 Jahren so gewesen sind. Und es muss aber alles irgendwie ganz frisch klingen, als ob sie das vor irgendwie 2 Wochen alles erlebt hätten.
Ich wollte aber da trotzdem noch mal kurz nachhaken. Was hast du denn dann in diesen ein, zwei Jahren da noch konkret mitgearbeitet?
Also ich würde sagen, also ich habe es jetzt, glaube ich, ich habe mir so gerade so einen Steady-Account eingerichtet, wo die Leute so einen unterstützen können und da habe jetzt irgendwie so als Reward das gedruckte Drehbuch tatsächlich gemacht. Also es müsste jetzt in einer Woche oder so müssten die Exemplare kommen, habe ich jetzt in einer kleinen Auflage gemacht und da ist einmal die Fassung drin, die ich gemacht habe, halt in der Drehbuchwerkstatt und einmal die, so wie sie dann gedreht wurde. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich fast kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Und
Okay.
also es gibt sicherlich manche Passagen, wo einiges gleich geblieben ist. Also witzigerweise meistens die Action-Passagen, obwohl ich immer gedacht habe, ich kann irgendwie nicht gut Action schreiben, sind meine Action-Szenen fast nie angetastet worden. Sondern halt immer so diese emotionalen Sachen oder eben, wo sich zwischen den Figuren irgendwas ändert und quasi die emotionale Reise. Also die ganze Zombie-Action, da hat, glaube ich, kaum jemand was gesagt. Aber das andere, ja, teilweise musst du halt dann Szenen umarbeiten im weiteren Verlauf, wo es dann wirklich so um produktionstechnische Sachen geht, dass die eben Sachen sagen, da können wir nicht drehen oder das wollen wir nicht oder das wird zu teuer. Und da ist dann auch so eine Methode, die ich eigentlich erstmal doof fand, aber hinterher eigentlich ganz cool fand, ist, dass man Sachen nimmt, also zwei Szenen. Die eine spielt im Wald, die andere spielt irgendwo in der Burg oder so. Und dass die dann sagen, versuch die Szenen mal zusammenzuziehen. Und dann dachte ich so, oh nee, das ist jetzt hier nur, damit es irgendwie billiger wird oder so. Aber eigentlich ist es cool, eine coole Methode, so Szenen dann auch zu verdichten und zu gucken, was passiert denn in der einen Szene und was passiert in der anderen und kann das nicht parallel passieren und an einem Ort. Und das sind so Sachen, die halt viel gemacht wurden. Und also wir haben ganz lange an der Exposition rumgeschrieben, also was halt in der Stadt passiert. Und das Witzige, oder witzig, eigentlich traurig, dass wir echt ewig lange an diesem blöden Anfang rumgeschrieben haben. Und der ist dann auch gedreht worden, aber in dem Film, so wie man ihn jetzt sehen kann, ist eigentlich fast nichts mehr davon erhalten, weil im Schnitt dann eben entschieden wurde, dass das irgendwie alles zu lange dauert und dass wir jetzt doch mal langsam wollen, dass die Stadt verlassen und in den Zug
Oh
steigen.
no.
Und ich glaube, dass eigentlich die Exposition ursprünglich, das waren so 30 Seiten, knapp würde ich mal sagen, oder 20 Seiten, was ja 20 Minuten Film entspricht. Also man sagt ja, eine Drehbuchseite ist eine Minute Film. Und ja, also da ist eigentlich kaum noch irgendwas übrig
Wow.
geblieben. Und was halt schade ist, weil ich ja teilweise gesehen habe, also auch bei den Dreharbeiten war ich dabei und es gab so eine übelst coole Szene irgendwie hier auf dem Marktplatz in Weimar, wo die Eva, das ist ja eine von den Hauptfiguren, eben gerade herausgefunden hat, dass sie sich bei einem Zwischenfall am Zaun infiziert hat, ja, dass sie gebissen wurde oder gekratzt wurde. Und sie verlässt jetzt, also soll eigentlich die Stadt verlassen, mit so einem Zorn. Also, dass sie nur noch Asche zurücklässt. Und wir hatten dann irgendwie diesen Marktplatz und dann standen da lauter Holzsärge. Also so war das halt geschrieben, dass auf dem Markt halt die Särge gezimmert werden. Und die standen da noch und sie hat dann irgendwie so einen kleinen Brennofen oder so einen Kocher,
Oh.
wo so eine Flamme ist, die sie dann so umkickt. Und dann fangen diese ganzen Särge Feuer. Und es ist dann so eine Szene, wo man ist so eigentlich voll das Klischee, wie jemand so das Bild verlässt und hinter ihm geht so alles in Flammen auf. Und genau, und das ist gedreht worden und ist dann aber nicht drin geblieben. Und aber ich fand es dann auch wiederum interessant, dass trotzdem die Geschichte irgendwie funktioniert hat und dass man tatsächlich sehr lange immer an solchen Sachen ringt, ja auch mit vielen Menschen, die beteiligt sind, die ja alle irgendwie dann sagen, sie finden das logisch oder sie finden das unlogisch und nein, wir müssen irgendwie die Motivation der Figur irgendwie noch klarer machen. Und irgendwann denkt man dann, man hat es geschafft und dann am Ende ist es nicht mehr drin. Und trotzdem gab es im Prinzip wenig Fragen oder wenig Ratlosigkeit, was jetzt die Motivation der Figuren angeht. Und das fand ich interessant irgendwie. Also einerseits blöd, andererseits natürlich cool zu sehen, wie wenig Informationen so wir als Zuschauer auch brauchen, um ja zu kapieren, was mit der Figur los ist oder was die jetzt motiviert oder so.
Also wir brauchen den Director's Cut, meinst du, oder? Also, wen müssen wir jetzt anschreiben mit Hashtag Release the Vivek
keine Ahnung. Also
Cut?
vielleicht die Produktionsfirma hat natürlich die Rechte da dran und
Okay.
ich weiß ja auch gar nicht, ob der Film dann besser werden würde. Also so in dem Schnittprozess war ich ja nicht beteiligt und kann das jetzt auch gar nicht sagen. Also es ist anders, sicherlich, als ich es machen würde, aber ich muss es auch immer wieder betonen, ich bin total dankbar, dass es geklappt hat und bin eigentlich auch jemand, der sehr gut so Verantwortung abgeben kann oder eben auch das zulassen kann, dass Dinge anders werden.
Das ist eine gute Eigenschaft im Kreativprozess, gerade beim Film, weil da ist man irgendwann einfach gezwungen dazu, und wenn man das dann nicht
Genau.
gut kann, dann ist das macht das einen oft ganz schön fertig.
Ja, aber beim Comic war es zum Beispiel auch so, ich hatte ja die Ines Kort und Adrian von Bauer, die haben ja mit koloriert bei Endzeit, weil das waren ja irgendwie 280 Seiten beim Comic und Ich hatte halt einen ziemlichen Zeitdruck und ein kleines Kind noch dazu und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich die halt mit eingespannt und ich weiß nicht, ob ich einmal oder zweimal irgendwas gesagt habe bei der Koloration. Ansonsten habe ich die machen lassen und fand das immer super. Und ja, kann das eigentlich meistens ganz gut, einfach zu nehmen, was andere anbieten.
Oder du gibst einfach auch super gute Anweisungen und damit die wissen, wo ich hingehen muss. So, das ist
Ja,
alles
oder die sind
klar.
einfach super talentiert und machen
Das
das.
kommt natürlich noch dazu. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig und hilfreich, wenn man mit mega guten Leuten
Ja.
zusammenarbeitet. Und diese beiden sind ja auch mega gut.
Ja.
Also da hast du natürlich auch genau die richtigen dazugeholt. Wie wahrscheinlich bei vielen anderen deiner Projekte. Also wie ja jetzt auch bei Bibi schon. Ist ja auch genau die richtige Person für dieses Projekt gefunden. Also
Ja.
man muss einfach auch die guten Leute finden. Und die hast du gefunden. Sehr gut.
Finde aber auch so spannend einfach, dass das Comic sieht ja wirklich ganz anders aus als der Film. Ne? Der Film ist ja, hat ja schon was sehr Realistisches und eher so, ja, also der bringt halt diese Endzeitstimmung schon sehr gut rüber, während das Comic ja wirklich sehr, sehr bunt und teilweise richtig cute ist auch so, ne?
Ja, das ist so mein Ding. Also ich könnte wahrscheinlich auch weniger cute zeichnen, aber irgendwie macht mir das zu viel Spaß. Und bei mir wird immer alles niedlich, selbst wenn es die Apokalypse ist.
Aber das birgt ja auch wieder gute Dynamiken mit. Also auch bei Antoinette kehrt zurück zum Beispiel ist ja auch eine Geschichte, die man jetzt nicht zwangsweise sofort mit so einem relativ cuten Stil irgendwie zusammenbringt im Kopf, wenn man nur die Geschichte hört. Dann denkt man vielleicht auch eher an was Hartem. Aber es hat halt auch gute, interessante Dynamiken und Brüche da drin. Und ich finde, gerade bei Endzeit macht das auch viel von dem Reiz aus, weil es eben nicht dieser The Walking Dead 0815 Realismus-Ansatz ist.
Ja, na, das kommt so ein bisschen noch von dem, oder eben dieser Schlüsselmoment, den ich mit diesem einen Manga hatte, von dem ich erzählt habe, der eben so wahnsinnig niedlich und brav anfängt und dann eben so eskaliert. Und das ist irgendwie was, glaube ich, diese Faszination, die finde ich sowohl inhaltlich als auch stilistisch halt immer noch ziemlich cool.
Ja, und das natürlich in einen Realfilm umzusetzen, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Also selbst mit den cutesten SchauspielerInnen, und die beiden SchauspielerInnen sind ja auch sehr gut gecastet, die machen das ja super, aber ich glaube, es wäre trotzdem schwierig,
Nee, das wäre auch,
also.
glaube ich, kein guter Ansatz.
Aber wir hatten zwei, also ich habe ja damals die Casting-Videos gesehen und wir hatten zwei, also ich war bei der Entscheidung war ich jetzt nicht beteiligt groß, aber ich habe die Videos gesehen und da hatten wir, glaube ich, zwei, die sind immer zusammengecastet worden, also um zu gucken, ob die miteinander funktionieren. Und da waren auch zwei dabei, die waren so cute. Aber das da sind dann eben auch wieder Leute, die sagen, ey, das kannst du jetzt aber nicht machen. Und das waren echt wie so zwei ganz kleine, süße Mädels, die mir total gut gefallen haben, so wie die das auch gemacht haben. Aber ja, also das ist dann auch Geschmackssache und ich bin da auch gar nicht unglücklich mit. Wie gesagt, ich finde das ja schon gut, wenn es auch irgendeinen anderen Touch bekommt.
Ja, und war ja toll besetzt dann auch und gut gemacht. Also ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film geworden, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ja,
Ich habe es
danke.
ja auch an anderer Stelle schon gesagt. Es ist eigentlich für mich mit der beste deutsche Film, den ich bisher gesehen habe. So.
Oh mein Gott, was für ein Stempel. Das
Ich
ist ja
bleibe auch dabei.
mega.
Ich bleibe auch dabei. Ich sag halt, wenn mir was gefällt, dann sage ich das halt auch so. Aber die deutsche Filmlandschaft ist für mich halt auch bisher nicht so. Film- und Serienlandschaft. Ich weiß ja nicht, es gibt ja jetzt auch, weil du vorhin Netflix angesprochen hast, gibt ja jetzt wieder eine neue, zumindest deutsche Co-Produktion, aber relativ deutsche Produktion, wo ich große Angst davor habe. Also Angst ist vielleicht das falsche Wort, Bedenken, dass ich die anfange. Weil ich glaube, die wird einfach nicht gut. Und deswegen ist es halt wirklich super, super gut, wenn dann mal was
Welche meinst du?
Tribes of Europe oder so ähnlich, oder.
Ah, ja, ich habe davon gehört. Also ich gucke da auch mal, glaube ich, rein, aber weiß auch noch nicht genau, ob das gut wird, ob das cool ist oder ja.
Aber ich finde es ja zum Beispiel auch sowas wie Dark nicht so besonders gut. Und da gibt es ja schon viele, die das gut finden.
Ja, ich bin auch nicht so Fan.
Ja, aber es gibt sicherlich schon, es gibt schon auch im deutschen Kino- und Filmbereich gibt es natürlich schon auch viele tolle Sachen, gerade abseits von Mainstream und irgendwelchen Zwei-Ohr-Küken-Hasen-Wesen. Aber ich finde, da bist du auf jeden Fall vorne dabei. Da bin ich fest davon überzeugt. Das ist zumindest meine Meinung.
Ach, schade, dass man nicht rot werden kann hier durch den
Das ist voll
Podcast.
okay. Ich will dich ja jetzt auch nicht zu sehr auf irgendwie da in diese Richtung bringen oder aus der Bahn werfen. Carlos, willst du da noch was zu Endzeit?
Es wäre vielleicht noch ganz gut zu sagen, wo und wie man den überhaupt sehen kann. Weil, also der lief ja im Kino, wir haben den im Kino gesehen, sogar hier in Berlin. Und der lief neulich auch mal auf Arte, ist jetzt aber mittlerweile, glaube ich, nicht mehr in der Mediathek. Wie kann man den sehen?
Ja, also momentan kann man den über die meisten Video-on-Demand-Seiten, also Apple hat ja, wie heißt das iTunes?
Das heißt einfach Apple TV, glaube ich.
Ja, genau.
Okay, ja, ansonsten natürlich beim großen Amazon, glaube ich, so für 3 € oder so zu haben als Ausleihfilm. Und wie, genau, er war eben in der Arte-Mediathek einen Monat lang. Und ich weiß nicht genau, also das ZDF muss den auch irgendwann nochmal ausstrahlen, aber da gibt's so Verträge,
Okay.
wie groß diese Abstände sein müssen. Also wenn Arte das ausgestrahlt hat und wann das ZDF das ausstrahlen darf, und das ist alles ganz kompliziert. Deswegen weiß ich nicht genau, wann es nochmal im Free TV läuft. Würde das natürlich dann aber posten, wenn es soweit ist.
Sehr gut.
Wie man dir folgen kann, das machen wir am Ende auf jeden Fall noch. Und ich kann nur sagen, investiert diese 3 €, sie sind jeden Cent wert.
Auf jeden Fall ist es wert, aber wenn man jetzt sowieso auch einen Hang für Horror- oder Zombie-Geschichten hat, dann ist es ein absolutes Pflichtprogramm, würde ich sagen.
Ja, weil es halt auch ein bisschen in eine andere Richtung geht, finde ich, was diese Geschichten angeht. Das auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen kurz bei dem Unheimlichen. Denn du hast auch, wenn wir wieder zurück zum Comic gehen vom Film, du hast ja auch bei der Reihe Die Unheimlichen ein kleines Büchlein veröffentlicht, nämlich die Antigone-Geschichte. Und das finde ich ja durchaus interessant, weil nicht nur ist Antigone einer meiner persönlichen Favorites der Antike, sondern es ist nicht so, also wenn man sich die anderen Veröffentlichungen in der Reihe anguckt, dann fällt es schon ein bisschen raus. Weil das andere sind schon eher so die klassischen Gruselgeschichten, Horrorgeschichten. Ne? Wir haben Mary Shelleys Frankenstein von Ralph König, wir haben die Affenpfote. Gezeichnet von Sabine Willem. Wir haben Unterm Birnbaum von Birgit Weihe in Szene gesetzt. Wassergespenst von Harrowby Hall. Was hat dich denn dazu gebracht, ausgerechnet Antigone, die jetzt nicht klassisch als Horrorgeschichte für mich so gewirkt hat, aber natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich eine brutale Horrorgeschichte, aber es ist halt nicht dieser klassische Gruselhorror, sondern es ist ja eigentlich eine griechische Tragödie. Wie kam es dazu?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Isabel Kreitz ist ja die betreuende Redakteurin oder Herausgeberin auch der Reihe. Und ich fühle mich immer noch ganz schuldig, weil ich war so auch bei ihr zu Besuch in Hamburg und wir haben so ein bisschen gesprochen und über das Projekt und sie hat mir halt verschiedene Sachen vorgeschlagen und hat gemeint, ja, du kannst doch Dr. Jekyll und Mr. Hyde machen oder so. Und dann habe ich so, oh nee, das spielt im Labor. Ich zeichne nicht irgendwie 70 Seiten irgendwelche Laborgerätschaften. Und dann hat sie gesagt, naja, und dann gäbe es noch diese Geschichte. Das ist so, das spielt am Meer und mit so einem Geisterschiff. Und ich zeichne nicht 70 Seiten Schiffe. Und das habe ich schon hinter mir. Und die muss gedacht haben, ich bin echt die letzte Bratze, die irgendwie nicht bereit ist, irgendwas zu zeichnen, was irgendwie anspruchsvoll ist. Und ist mir erst hinterher aufgefallen, wie dämlich diese Konversation war und wie doof das rübergekommen sein muss. Aber ich habe dann halt eben einfach noch mal länger nachgedacht und war irgendwie nicht gehuckt von irgendwas. Also ich muss ja schon irgendwie am Haken sein, dass ich auch Bock habe, sowas zu machen, und kam irgendwie auf keine Geschichte, wo ich sofort irgendwie dabei war. Und dann habe ich mich eben an Antigone erinnert und daran, dass ich das in der Schule gelesen habe und dass natürlich da so Szenen drin sind mit irgendwelchen Leichen oder mit einer Leiche, die in der Wüste liegt und wo die Krähen kommen und die ihn nicht beerdigen darf und was natürlich am Ende sind alle tot in der Geschichte. Und dann dachte ich, na ja, das könnte unter Umständen so als Gruselgeschichte irgendwie durchgehen. Und ist es zum Glück dann auch. Und ich hatte dann halt auch echt Bock, das zu machen. Und dankbarerweise spielt es viel in der Wüste. Und Wüste ist nicht so schlimm wie Reagenzgläser.
Ich finde auch, du
Und
hast aus der Geschichte auf jeden Fall auch eine Gruselgeschichte gemacht in deinen Zeichnungen.
ja, also ich hab's versucht, also so ein bisschen das heraus zu arbeiten, was ich da schaurig finde und war eigentlich auch überrascht, eben wie geil modern irgendwie dieser Text noch ist und was ich da so für Zitate rausgeholt habe und eben was da so für Mechanismen auch eine Rolle spielen in der Geschichte, die heute halt immer noch so sind. Also dass der König, der Kreon eben auf seiner Meinung so beharrt. Also es geht ja darum, dass er eben nicht will, dass sie ihren Bruder beerdigen darf, einfach aus Prinzip, weil er das entschieden hat. Und dass irgendwie von allen Seiten dem König immer gesagt wird, du, hör mal zu, die Lage ist so, die jungen Leute, die fangen an, das anders zu sehen und eben auch die jungen Frauen. Und wenn du dich nicht anpasst oder wenn du nicht zuhörst, dann bist du vielleicht bald nicht mehr König, ne? Also dann, und die versuchen eben das alles so schonend irgendwie beizubringen. Und er ist aber so, nee, ich höre doch auf keine Frau, dann bin ich ja selber irgendwie eine Frau oder was, wenn ich auf Frauen höre, das geht ja gar nicht. Und also so diese ganze Sache, also dass eben alte, mächtige Männer es nicht ertragen können, auf junge Frauen zu hören oder eben, dass das aus Prinzip schon mal nicht geht, dass die auch nur irgendwas Vernünftiges beizutragen hat, fand ich irgendwie eine ganz spannende Dynamik, die mich doch sehr an vieles erinnert hat, was jetzt Phase ist. Und ja, und das hat mir total gut gefallen, irgendwie in diesem alten Text irgendwie das so wiederzuentdecken und dass es sich natürlich total rächt, nicht auf sie zu hören oder eben auch seine Meinung zu ändern oder zu überdenken. Und ja, also das hat mir gefallen.
Ja, also es ist genau das. Es ist halt immer noch hochaktuell und ich finde, das macht das auch irgendwie so reizvoll noch. Und es zeigt halt, dass tatsächlich auch manche antiken Stücke halt immer irgendwie so dieses Zeitlose auch in sich tragen. Wenn man so ein bisschen den Kern rausfiltert und vielleicht auch so ein bisschen, man muss da gar nicht so viel machen. Und ich finde halt diese Melange, die du da getroffen hast, aus Gruselgeschichte, aber eben auch irgendwo das Ganze politisch zu machen und nicht nur einfach eine Gruselgeschichte zu machen. Macht das halt auch ein bisschen zu was Besonderem, auch in der Reihe, finde ich so ein bisschen. Also, das ist, deswegen war mir das jetzt auch nochmal so ein bisschen ein Anliegen, weil ich habe das Gefühl, dass die Reihe an sich, die ziemlich cool ist als Idee und auch mit vielen coolen Adaptionen oder Interpretationen. Ich meine, Frankenstein von Ralf König, ich meine, wer kommt denn auf sowas? Also, das ist natürlich schon auch cool und auch die anderen sind wirklich cool. Und deswegen war es mir auch einfach wichtig, dass das jetzt nochmal so ein bisschen vorkommt.
Ja, es
Aber
hat auch ein bisschen Pech gehabt natürlich. Also jetzt mein Buch natürlich auch, das kam im Dezember 2019 raus. Und es hätte natürlich irgendwie so die Buchmesse in Leipzig gebraucht und Erlangen, um irgendwie so ein bisschen seine Plattform zu
Ja.
finden und das hat halt alles so nicht stattgefunden. Das ist für das Buch schon ziemlich schade, obwohl man natürlich sagen konnte, okay, das ist ja noch Glück, dass es wenigstens Dezember 2019 war. Manche sind halt im März 2020 rausgekommen und haben ganz andere Einbußen gehabt, auch an Aufmerksamkeit und so, ne? Aber das spielt auch ein bisschen mit rein und ist auch schade, aber wie gesagt, ja, also ich denke mal, wenn die Messen wieder kommen und dann ist es vielleicht immer noch, dass es einige nicht kennen,
Genau, und dann
wenn es wieder losgeht.
Und dann kommen sie zu dir an den Stand, entweder als Antigone verkleidet oder als Bibi und Mio und sehen die anderen Bücher und finden es auch geil und nehmen es mit. Aber es ist
Ja, mal
natürlich
gucken.
schon, es ist schon interessant, dass das halt doch so wichtig ist, dass diese Veranstaltungen, diese Großveranstaltungen halt auch für gerade den deutschen Comicmarkt durchaus viel ausmachen. Und der einzige Vorteil bei Gedrucktem ist halt so ein bisschen im Gegenteil jetzt zu filmen. Du kannst es halt auch zu Hause lesen, so, ne? Also du kannst es dir theoretisch jetzt trotzdem schon kaufen, während Filme erstmal ja ins Kino kommen müssen, bevor sie zu Hause irgendwie rauskommen. Und wenn sie direkt jetzt on demand oder so rauskommen, gehen sie halt relativ schnell unter. Also Kinofilme haben da irgendwie dieses Kurzlebigkeitsprinzip noch viel stärker und Bücher kann man halt auch noch ein Jahr später wunderbar lesen.
Ja.
Deswegen ein kleiner Vorteil vielleicht, ein kleiner Vorteil vielleicht.
Ja, nee, ich, wie gesagt, ich will auch gar nicht rumjammern, ne? Also es ist alles gut.
Okay, dann noch mal ganz kurz, was mir aufgefallen ist: Es gibt in deinem Oeuvre noch ein Star Trek Buch, die Philosophie in Star Trek. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, ich bin ja schon, seit ich ungefähr 6 oder 7 bin, ein riesen Star Trek-Fan und immer von der Originalserie gewesen und das zieht sich so durch mein ganzes Leben durch und habe dann damit irgendwie auch meine Eltern ein bisschen angesteckt, die das vorher nicht kannten oder nicht gesehen haben. Und mein Vater ist ja Philosophieprofessor und wir haben immer mal gesagt, ach, wir eigentlich müssten wir mal einen Artikel schreiben über die Philosophie in Star Trek oder so. Das war immer so mein Gedanke. Und als dann dieser 50-jährige oder dieses 50-jährige Jubiläum der Serie näher rückte, haben wir dann gesagt, ach komm, vielleicht ein ganzes Buch, Fragezeichen. Und wir schlagen das einfach mal Crosscult vor, die halt die momentan die Star Trek Bücher machen. Und die waren da total offen für. Und dann haben wir halt, also das ist eigentlich auch voll die absurde Mischung, dieses Buch, weil mein Vater eigentlich nicht so zugänglich schreibt. Also der ist halt eher so in dieser wirklich hochwissenschaftlichen Philosophiesprache, wo man jedes zweite Wort nicht versteht zu Hause. Und musste sich dann so ein bisschen downgraden, um irgendwie diese Kapitel zu schreiben. Und die sind immer noch kompliziert. Also ich habe dann schon versucht, ein bisschen zu entschärfen. Und dann halt so meine super cuten Chibi-Zeichnungen dazu. Und also ich hatte überhaupt keine Erwartungen an dieses Buch, obwohl es natürlich ein totaler Spaß war und schön, dass es geklappt hat. Und ich glaube, so das Erste, wo ich gedacht habe, okay, war dann, als wir in Bonn auf der Star Trek Convention eingeladen waren und
Auf der FedCon.
auf der FatCon, genau. Und sollten dann eine kleine Lesung machen. Und ich war dann in diesem, ist ja in so einem großen Hotel und das ist dann ein so ein Konferenzsaal gewesen. Und ich hatte mir den angeguckt und dann wollte ich noch mal kurz aufs Klo, bevor es losging und mach die Tür auf und dann standen da einfach die übelste Menschenmasse, die irgendwie schon
Krass.
darauf warten, dass unsere Lesung losging. Und ich bin da nicht mehr aufs Klo gegangen. Ich bin rückwärts wieder in den Raum rein. Und kann
Schwer
mich nicht
geschluckt.
mehr, ja, und ich kann mich auch an diese Veranstaltung nicht mehr erinnern, weil ich war so nervös, weil es war, die Leute haben auf dem Boden gesessen und waren halt so super gierig irgendwie nach diesem Content. Also es ist natürlich auch so eine Convention, so eine Star Trek Convention lebt halt auch von diesen Panels und viele wiederholen sich ja auch jedes Jahr und wir waren halt quasi irgendwie was Neues und danach haben wir dann noch ewig Bücher signiert und es ist auch so ein bisschen auf diesen Star Trek Convention ist die Zusammensetzung der Besucher so ein bisschen anders als auf den Manga Conventions. Also die sind im Schnitt halt älter und stehen mehr im Leben teilweise und haben auch mehr Geld. Also irgendwie hat dieses Gefühl, dass in diesen 3 Tagen, wo diese Convention läuft, die Leute irgendwie alles raushauen an Geld, was sie im Jahr so verdient haben. Und weil das Buch kostet 16 Euro, es wäre jetzt zum Beispiel in der Comic-Szene oder in der Manga-Szene wäre das schon irgendwie teilweise so ein bisschen zu viel. Das ändert sich zwar jetzt auch, weil die auch älter werden und eben mehr arbeiten und so. Genau, und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, dass die Leute interessiert das und die fanden das auch teilweise gar nicht so schlecht, dass das mal ein bisschen komplizierter geschrieben war und ja, also so eben so eine coole Mischung eigentlich aus diesen philosophischen Texten und meinen Illus dazu. Und jetzt im März kommt das zweite, nämlich die Literatur in Star Trek.
Aha.
Aha, you heard it here
Ja.
first, folks. Und das ist natürlich jetzt genau das Richtige für mich. Ich habe ja nicht Philosophie studiert, aber ich habe ja Literaturwissenschaft studiert. Das
Ja.
heißt, da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt. Und da ist natürlich eines der wichtigsten Zitate, das zu Shakespeare wahrscheinlich.
Ja,
Was,
genau.
ne? Aber was ich halt interessant, was ich halt, ich finde das halt schon auch spannend, weil das Star Trek Fandom, das hat ja schon auch ein bisschen mehr Interesse an diesen deepen Sachen, weil da, die sagen ja auch immer von sich, unsere Science Fiction war so die. Also Star Trek ist diese Serie oder eine der ersten Fernsehserien auch gewesen, die halt ein bisschen deeper gegangen ist, während das andere immer noch sehr sensationsheischend war, und auf die großen Effekte gesetzt hat, hat ja Star Trek von Anfang an so ein bisschen auch versucht, das immer mehr reinzubringen, gerade eben in der Next Generation. Und deswegen passt es halt da auch total drauf. Und auch auf das, also das, deswegen wundert mich das gar nicht, dass die Fans da so drauf angesprungen sind, ehrlich gesagt.
Ja,
Und
man selber ist
ja.
halt immer erstmal so ein bisschen zweiflerisch und denkt immer, alles scheitert komplett, was man macht, oder hat immer so den Worst Case. Und ja, natürlich ist es vielleicht gar nicht so abwegig, dass das irgendwie funktioniert hat. Ja.
Hat dich beim Machen dieses Buches und vielleicht jetzt auch bei der Fortsetzung selber dann noch mal irgendwas überrascht, wo du gedacht hast, oh, so habe ich das ja noch gar nicht betrachtet in Star Trek?
Also ich würde sagen, dass es mich jetzt nicht grundsätzlich irgendwas überrascht hat. Es ist für mich eher immer so, also ich bin ja teilweise ein sehr obsessiver Mensch und ich muss immer
Mhm.
aufpassen, wenn ich mich mit Sachen auseinandersetze, die halt irgendwas mit meinem Fansein zu tun haben, dass ich nicht zu tief wieder irgendwie irgendwo reingerate. Und wenn ich natürlich anfange und dann irgendwie zu diesen ganzen Texten die Bilder raussuche und dann diese Charaktere zeichne und dann muss ich halt sehen, oh, jetzt bin ich wieder voll drin und dann will ich die am liebsten immer weiterzeichnen oder irgendwie Fanarts machen und whatever. Also das ist das, was ich merke, dass bei mir da schon so ein kleiner Funke oft reicht, um mich da total wieder reinzubringen und meine Begeisterung da wieder zu entfachen. Und obwohl ich halt, wie gesagt, seit ich 6 oder 7 bin, bin ich da Fan und es gibt immer mal wieder so Pausen, wo ich mich damit nicht so auseinandersetze. Und wenn dann irgendwas Kleines kommt oder ich zufällig irgendwie rein und dann bin ich wieder scheiße, jetzt bist du wieder irgendwie an der Nadel. So.
Das bringt mich jetzt sehr, sehr gut zu meiner abschließenden Frage. Und zwar, wenn man dir so ein bisschen auf den Social Media Kanälen folgt oder auf den Online-Plattformen, dann kriegt man relativ schnell mit, dass du diese Obsession durchaus auch auf gewisse andere Sachen hast und das auch gerne zeigst, denn du hast einen Celebrity Crush auf Martin Freeman.
Oh mein Gott, ja. Ich hoffe, bis
Und
hierhin hört niemand den Podcast.
naja, also das sieht man sehr schnell, finde ich. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Meine Frage ist, hilft es oder muss man vielleicht sogar so ein bisschen Fan bleiben, muss man dieses ursprüngliche Geektum, dieses, du hast ja jetzt auch dein neuestes Buch, das ist übrigens das, was mich dann wieder überrascht hat, auch diesen, du hast Illustrationen für ein Geek-Girl-Buch gemacht, so ein Mitmachbuch. Aber muss man so ein bisschen Fangirl, muss man so ein bisschen Fan bleiben, um eben diese, wie du schon gesagt hast, diesen Funken zu haben, um auch immer wieder kreativ zu arbeiten. Muss man sich das irgendwie erhalten? Oder hilft das oder ist das vielleicht auch manchmal ein bisschen schädlich?
Es ist tatsächlich beides. Also ich merke, also ich habe zum Beispiel nie Sherlock gucken wollen, wodurch ja meine Obsession oder mein Celebrity Crush zustande kam, weil ich das Gefühl hatte, ah, das haben mir jetzt irgendwie über die Jahre hinweg so viele Leute empfohlen. Guck das mal, das wird dir gefallen, blablub. Und ich wusste immer, scheiße, das stimmt wahrscheinlich. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich Angst vor hatte, dass es zu einnehmend wird oder dass ich irgendwie da zu sehr drauf abfahre. Und ich habe mir das tatsächlich dann 2018, Anfang 2018, hatte ich Endzeit den Comic abgegeben und das war so eine krasse Arbeit. Und danach hatte ich das Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwie belohnen. Und dann habe ich das geguckt, die Serie, ja. Und natürlich ist es passiert, dass ich total drauf abgefahren bin. Und jetzt sind wir im Jahr 2021 und verdammt, ich bin das noch nicht losgeworden. Und ja, manchmal finde ich das schon, dass es zu einnehmend wird. Das ist auch übrigens ein Grund, warum ich nicht Harry Potter gelesen habe bisher in meinem
Ah,
Leben.
da hast du nichts verpasst.
Meinst du? Na, ich weiß es nicht, aber zumindest sind da immer viele so irgendwie begeistert von und ich habe das nie gemacht und
Ich glaube,
dachte immer.
da muss man den richtigen Zeitpunkt gehabt haben, um da
Ja.
so reinzufallen. Ich habe das nämlich, ich habe Harry Potter in meinem Studium so mit Anfang 20 versucht zu lesen und es hat einfach nicht funktioniert. Also,
Ja, das wäre ja
ich.
cool, wenn das bei mir auch so wäre, weil also ich brauche das nicht manchmal oder dieses, dass man eben so komplett zu ist mit irgendwas, was man gerade total hypt. Andererseits finde ich, dass mir das schon auch viel gibt und dass ich dann mich daran erinnere, ah, krass, vielleicht hast du jetzt mal ein halbes Jahr, wo du dich eigentlich für gar nichts begeistern konntest oder wo du gar nicht für irgendwas rumfangirlen konntest und dass das eigentlich eher traurige Phasen sind, wo ich denke, das ist eigentlich schade. Also ich betrachte jetzt dieses Rumgehype, selbst wenn es irgendwann vorbei sein sollte, nicht als eine verlorene Zeit oder verlorene Energie, weil irgendwie ist das ja auch so mit Glücklichsein verbunden, ne? Und genau, aber deswegen würde ich sagen, ist das eine zweischneidige Geschichte, die einen total beflügelt, aber auch irgendwie blockieren kann. Und ich bin da eben sehr vorsichtig, mit Sachen anzufangen, von denen immer alle sagen, dass sie das ganz toll finden und übelst abhängig von sind. Oder jetzt irgendwie war da nicht Supernatural hatte sein Finale und
Ja,
ich
genau.
bin auch immer auf Tumblr unterwegs und ich hatte jetzt wochenlang hatte ich nur irgendwelche Supernatural-Postings und ich war schon so kurz davor, das zu gucken, weil ich dachte, oh, ich muss das jetzt rausfinden. Und dann dachte ich, nee.
Danger,
Ja, und
danger.
ich dachte, nee, du hast irgendwelche Deadlines und irgendwie vielleicht auch noch andere Sachen. Und dann dachte ich, nee, das ist alles auf meine, wenn ich mal in Rente bin oder so.
Gut, dann haben wir doch alle was vor für die Rente.
Genau.
Ja, ich glaube auch.
Ich
Ich
gehe, glaube ich, jetzt mal
glaube
nach Tumblr gucken. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr.
Ist wieder da.
Ist wieder
Ah,
da.
Tumblr ist super. Ich liebe das.
Ja, aber ich glaube, die haben fast alles wieder zurückgedreht, was die damals an schlechten Ideen hatten. Und deswegen ist es jetzt wieder so ein bisschen fast wie vorher, habe ich das Gefühl.
Okay. Gut.
Ja, was haben wir heute also gelernt, liebe Zuhörenden da draußen? Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass Olivia Vivek schon zeichnen konnte, bevor sie an einem Tisch sitzen konnte. Wir haben gelernt, dass manchmal der Zufall oder das Schicksal dabei sein muss, damit die richtigen Leute zusammenkommen, um die coolsten Sachen draus zu machen. Wir haben gelernt, dass Film manchmal oder vielleicht auch immer, zwar ganz cool ist, aber viel, viel länger dauert und mega anstrengend ist. Aber wir haben auch gelernt, dass es wichtig ist, für immer und ewig Fan zu bleiben. Ich hoffe,
Yay!
ihr bleibt Fans von uns. Vielen Dank, Olivia, dass du heute bei uns
Ja,
warst.
danke dir.
Die abschließenden Worte, die letzten Worte hat mein geschätzter Kollege Carlos.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch schöne Bewertungen und Kommentare im Apple Podcast-Verzeichnis und vor allem ganz wichtig, empfehlt die Sendung weiter. Links zu vielen Sachen, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf der Website yaycomics.de, yaycomics.de. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Ciao.
Tschüss.